Es ist so, wir haben heute Morgen im Zusammenhang mit Abraham zwei Altäre gefunden in Sichem und bei Bethel und Ai. Es gibt noch zwei weitere Altäre im Leben Abrahams. Man kann sich das gut merken. Die drei Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, sind gekennzeichnet durch jeweils vier Dinge. Das Leben Abrahams durch vier Altäre. Das Leben Isaaks durch vier Brunnen. Und das Leben Jakobs durch vier Steine. Gott nennt sich ja der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind die drei Erzväter Israels. Und man kann ihr Leben also anhand dieser Vierergruppen schön studieren. Vier Altäre, vier Brunnen und vier Steine. Wir gehen also zum dritten Altar in Hebron, wie man auf Hebräisch sagt, Hebron. Aber bedeuten tut es genau gleiche. Hebron, eine der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland. Diesmal im Süden, nicht wahr? Die Welt, die spricht immer vom besetzten Westjordanland oder von der Westbank. Aber in Israel spricht man nicht so. Da spricht man von Jescha. Und Jescha ist einfach die Abkürzung für Jehuda ve Shomron. Jehuda. Und Sha ist einfach für Shomron, Samaria. Also das Gebiet wird genannt Judäa, Samaria. Der südliche Teil der sogenannten Westbank, das ist eben Jehuda, Judäa. Und der Norden ist das biblische Samaria, Shomron. Das gibt natürlich eine ganz andere Sicht. Die Welt spricht von der Westbank oder vom Westjordanland. Ja, und dann die Leute kommen oft nicht zurecht raus. Westjordanland, es gibt ja noch Jordanien. Ja, das wäre dann das Ostjordanland übrigens. Jordanien. Das ist östlich vom Jordan und das sogenannte besetzte Westjordanland ist eben westlich vom Jordan. Aber eigentlich ist das das Herzstück des Landes Israel. Und wir haben jetzt nur schon im Leben von Abraham gesehen, Sichem, ganz im Norden von Shomron, von Samaria. Und dann eben Bethel, immer noch nördlich von Jerusalem. Und jetzt gehen wir da in den Süden, Hebron. Ich lese aus 1. Mose 13, Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gen Norden und gen Süden und gen Osten und gen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute daselbst dem Herrn einen Altar. Wir haben gesehen, zu dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, erste Phase, das war 1. Mose 12, da kam auch die Landverheißung dazu. Gott verhieß Israel, das Land zu besitzen. Das wird hier nochmals unterstrichen. Abraham ist in Hebron, muss ich also wieder klar vor Augen halten. Die UNO, die ganze Weltgemeinschaft gewissermaßen sagt, die Juden haben kein Anrecht. Und da sagt Gott, hebe deine Augen, schau in alle Himmelsrichtungen. Deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Ausgerechnet in Hebron, sagt er das. Und als Dank baut Abraham einen Altar. Und wie ich heute Morgen schon erklärt habe, hebräisch Mizbeach, das bedeutet eigentlich Ort des Schlachtens. Und so wies auch dieser Altar wieder hin auf das kommende Opfer des Erlösers, der einmal gewaltsam sterben sollte für uns, für unsere Sünden. Und Hebron heißt Gemeinschaft. Also hier wird der Gedanke eben in den Vordergrund gerückt durch das Opfer des Herrn Jesus, das in dem Opfer auf dem Altar Abrahams vorgeschattet wird, ist es uns möglich, in Gemeinschaft mit Gott zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das heißt auch, Gemeinschaft zu haben mit den Gedanken Gottes. Nicht wahr? Gott sagt, schau rundherum um dich herum, das alles gehört dir. Und Abraham schaut das an und freut sich über Gottes Pläne, auch was die Zukunft anbetrifft. Und so hat er Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft bedeutet, dass wir uns für das Gleiche interessieren, für das sich Gott interessiert. Und an den gleichen Dingen Freude haben, an denen Gott Freude hat. Und das Höchste für das Herz des Vaters ist der Herr Jesus, der sich völlig hingegeben hat als Opfer. Und das wird in dem Opfer Abrahams eben schon vorgeschattet. Und darin hatte Abraham Gemeinschaft mit Gott. Bevor wir zum vierten Altar kommen, noch etwas dazwischen in 1. Mose 15. In diesem Kapitel bestätigt Gott noch einmal den Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte. Und zwar mit einem Ritual, das im alten Orient üblich war, wenn zum Beispiel ein König mit einem Vasall, einem untergebenen Herrscher, einen Vertrag schloss. Da war das im alten Orient üblich, dass man Tiere nahm, sie schlachtete und dann hat man die Tierkörper in zwei gleiche Teile zerschnitten und auf den Boden gelegt. Und zwar immer die entsprechenden Teile einander gegenüber und so entstand eine Bundesstraße. Ja? Also die Straße da zwischen den Stücken. Danach wurde verlesen, was sind die Abmachungen zwischen dem König und dem Vasallen. Und dann mussten beide Parteien zwischen diesen Tierstücken hindurchgehen. Damit besiegelten sie, wir akzeptieren, dass mit uns das Gleiche geschieht, was mit diesen Tierstücken, mit Tieren geschehen ist. Wenn wir den Bund nicht einhalten. Und nun, wenn man das weiß, und 1. Mose 15, Vers 8 liest, sieht man, das ist ja genau das, dieses Ritual des Bundes. Und er sprach, also Abraham sprach, Herr, Ewiger, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Das heißt, das Land Israel. Und jetzt kommt die Bestätigung. Da sprach er zu ihm, hole mir eine dreijährige Ferse und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er holte ihm diese alle und zerteilte sie in der Mitte und legte die Hälfte eines jeden der anderen gegenüber. Aber das Geflügel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stürzten auf die Äser herab und Abraham scheuchte sie hinweg. Und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Und so weiter. Gott sagt die Zukunft der Nachkommen Abrahams voraus. Und schließlich Vers 18. An selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Und er sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land. Jetzt muss ich aber noch Vers 17 davor dazu lesen. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und dichte Finsternis geworden war, siehe da. Ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Und jetzt an selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach. Also, der Leser, der den alten Orient kennt, stellt fest, ja, das ist ja genau das Bundesritual, das ganz üblich war im Nahen Osten. Und trotzdem, es gibt einen Unterschied. Das war üblich, dass beide Parteien zwischen den Stücken hindurchgingen. Aber da fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Tardema ist übrigens das gleiche Wort für die Narkose von Adam, als Gott die Rippe herausoperierte und wieder mit Fleisch die Stelle verschloss. Das ist auch tiefer Schlaf, Tardema. Ein tiefer Schlaf, und dann sehen wir, wie eine Feuerflamme erscheint in der Dunkelheit und die geht zwischen den Tierstücken hindurch. Und dann heißt es, Gott schloss den Bund. Jetzt ist klar, dieser Bund war nur einseitig. Gott hat allein alle Verpflichtungen übernommen und Abraham war passiv. Das ist wirklich ganz erstaunlich, denn das zeigt, all diese Verheißungen des Abraham-Bundes, die auch beinhaltet, dass Israel das ganze Land Kanaan auf ewig besitzen wird, das aber auch beinhaltet, wie wir gesehen haben, dass ein Segen Gottes kommen soll über alle Völker durch den Messias, der eben aus dem Volk Israel hervorkommen soll. Das ist alles abhängig von Gottes Zusage und Gott übernimmt alle Garantien. Die Flamme Gottes, das war die Shechinah, ja, die Feuersäule, die ging da durch und so wurde der Bund geschlossen. Also alles hängt von Gott ab, nicht, es hängt nicht ab von der Verantwortung des Menschen, der ja versagen kann und dann ist alles dahin. Nein, das zeigt dieser Abrahamsbund, der ist fest und der ist allein in Gott begründet. Und nun sehen wir in diesen Tierstücken eben einen Hinweis auf den Herrn Jesus, der einmal die Verantwortung für alles übernommen hat, indem er am Kreuz so zum geschlachteten Lamm wurde. Weil wir Menschen die Verantwortung nicht übernehmen konnten, nicht fähig waren. Wir haben alle versagt. Israel hat vollkommen versagt, aber der Herr Jesus hat alles auf sich genommen und so sind diese Tierstücke, die da zerschnitten wurden, bereits ein ganz eindrücklicher Hinweis auf sein Opfer. Und Abraham, der Vater aller Gläubigen, wie er im Neuen Testament genannt wird, was hat er gemacht, als da plötzlich Raubvögel sich auf diese Opferstücke stürzten? Er scheuchte sie weg. Und genau das müssen wir machen mit diesen Geiern von liberalen Bibelkritikern und Theologen, die sagen, ja, der moderne Mensch, der kann diese archaischen Gedanken von einem Gott, der ein Opfer fordert, das kann der moderne Mensch nicht mehr akzeptieren. Und das sind doch so Überreste aus früheren Zeiten, als man eben so dachte mit Opfer und Vergeltung und so weiter. Der moderne Mensch ist natürlich da weit darüber erhaben. Ja, das sind diese Geier, die sich da auf die Opferstücke stürzen. Und was macht der Vater des Glaubens? Er scheucht sie weg. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das Fundament des Glaubens, die Grundlage, wie wir überhaupt mit Gott in Ordnung kommen können und Frieden mit Gott bekommen können, das geht nur durch das Opfer des Herrn Jesus. Er musste sterben. Sein Blut musste fließen. Und ohne dieses Blut Jesu gibt es keine Vergebung. Wie 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir das nicht mehr predigen und uns da nicht mehr darauf berufen und das auch ins Zentrum stellen, dann haben wir nicht nur einen Teil verloren, sondern wir haben alles verloren. Und so ist es eine wichtige Aufgabe des Gläubigen, diese Raubvögel wegzuscheuchen. Diese Auslegung, die habe ich jetzt einfach nachgesprochen. Das kann man schon schön nachlesen bei Spurgeon. Ja, diesem Evangelisten. Der wusste, worauf es ankommt, dass ein Mensch wirklich Frieden mit Gott bekommt und dass er sich echt bekehrt. Ja, und der hat zu 1. Mose 15 das so in seiner kernigen Art, ja, er konnte das besser sagen als ich, hat er das so schön rübergebracht. Ja, und jetzt gehen wir weiter zum vierten Altar Abrahams im Land Moria. 1. Mose 22. Vers 1, und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak seinen Sohn. Und er spaltete Holz und Brand zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Jetzt bekommt Abraham ganz klar den Auftrag, ein ganz besonderes Opfer darzubringen. Und das sollte kein Tier sein. Wir haben heute Morgen gesehen, schon in 1. Mose 3, Vers 15, hat Gott nach dem Sündenfall klar gemacht, das Opfer des Erlösers wird ein Mensch sein. Der Same der Frau. Aber wir haben gesehen, wie die Opfer von da an Tieropfer waren, die eben hinwiesen auf das Opfer des Menschen Jesus Christus, der einmal kommen sollte, um als Mensch für Menschen zu sterben. Und jetzt hier wird klar gemacht, durch dieses Beispiel mit Isaak, der nur fast geopfert wurde, das wahre Opfer wird wirklich ein Mensch sein. Natürlich. Das Opfer des Sohnes Gottes. Gott musste kommen, um das Opfer zu bringen. Nicht ein Engel konnte Mensch werden. Sonst hätte Gott Gabriel geschickt oder Michael. Aber das war nicht möglich. Kein Engel konnte dieses Opfer übernehmen, sondern Gott selber. Und zwar Gott, der Sohn, musste Mensch werden. Aber es war wichtig, er musste Mensch werden. Nur als Mensch konnte er sterben. Gott ist unsterblich. Der Jesus musste Mensch werden, damit er überhaupt sterben konnte. Und er musste Mensch werden, damit er für Menschen als Stellvertreter sterben konnte. Und das wird uns in diesem Opfer beim vierten Altar von Abraham deutlich gemacht. Und haben wir gesehen, wo? Im Land Moria. Moria im Alten Testament, das ist das gleiche wie der Berg Zion. Das ist der spätere Tempelberg, auf dem Salomo, 2. Chroniker 3, Vers 1, den ersten Tempel baute. Das ist der Berg Moria. Aber Gott sagt übrigens hier nicht, opfere ab Isaak auf dem Berg Moria. Das wird doch staun gesagt. Aber das steht gar nicht da. In der Bibel steht, ziehe hin in das Land Moria. Sogar im Hebräischen erstaunlich, Eretz Hamoria, in das Land des Moria. Normalerweise muss man bei Eigennamen keinen Artikel schreiben. Nicht mal, es ist so, wie wir Schweizer sprechen, wir sprechen nicht von dem Hans und dem Peter. Für uns reicht das Hans und Peter. Aber das ist auf Hebräisch auch so, aber hier wird sogar betont, das Land des Moria. Das heißt also das Gebiet da, wo der Berg Moria steht. Und nun sagte Gott, und opfere ihn da selbst, dort in diesem Land des Moria, als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, da gibt es ganz viele Hügel rund um den Tempelberg. Aber es war nicht Moria, denn sonst hätte Gott gesagt, und opfere ihn auf dem Moria. Aber er sagt, geh ins Land Moria und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, einer wäre der Ölberg, östlich von Moria. Und dann gibt es den Südwesthügel der Altstadt. Dieser Berg wird übrigens heute Zion genannt. Aber das ist nachbiblisch. Das kann man erst nachweisen seit etwa 100 nach Christus. Der biblische Berg Zion ist immer der Tempelberg. Aber der Südwesthügel, da wo übrigens das urchristliche Quartier war, dort hat auch Pfingsten stattgefunden. Dort hat der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt im Obersaal. Dieser Südwesthügel ist auch ein Nachbarhügel vom Tempelberg. Ich nenne den zur Unterscheidung Zion 2 und den biblischen Tempelberg Zion 1. Also der käme auch in Frage. Aber dann gibt es natürlich noch den Nordwesthügel der Altstadt, wo später Golgatha war. Sehen wir das? Also, er sollte ihn da auf einem dieser Hügel im Land Moria darbringen. Abraham war gehorsam und er ging. Und jetzt kommt Vers 4. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. 3 Tage ist er gereist, ein schwerer Weg. Und dann sieht er diesen Ort. Das heißt nicht, er sah den Berg Moria, sondern den Ort, wo er seinen Sohn dann opfern sollte. Und lesen wir weiter. Und Abraham sprach zu seinen Knaben oder zu seinen Knechten, bleibet ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe oder der Jüngling, Naar bedeutet beides, wollen bis dorthin gehen und anbeten. Oh, das ist das erste Mal, dass wir in der Bibel das Wort anbeten finden. Hishtachave. Ja, wir haben schon bei Abraham gesehen, da beim zweiten Altar, er hat den Altar gebaut und den Namen des Herrn angerufen. Da haben wir gesehen, Opfer, eine bildliche Handlung, aber schon verbunden mit Gebet. Und jetzt hier haben wir Anbeten. Hishtachave. Das bedeutet auch sich niederfallen. Aber das ist die erste Stelle, wo Anbeten vorkommt. Nicht wahr? In der heutigen Zeit denken viele Christen, Anbetung hat zu tun mit, sehr viel zu tun mit Hochstimmung. Und die wird erzeugt, wir können ganz genau erklären, wie man das erzeugt. Es ist sehr wichtig, dass in der Musik jeder Viertelschlag oder Achtelschlag immer ganz genau gleich ist. Nicht so wie in der klassischen Musik, wo das variiert, atemrhythmisch, sondern immer ganz genau gleich, dann kann man die Leute richtig hochfahren. Und viele Christen denken, dass Anbetung sehr viel mit einem Gefühl von Hochstimmung zu tun hat. Aber stellen wir uns mal vor, wie die Stimmung war von Abraham. Die war am Boden. 25 Jahre lang hat er gewartet, bis endlich dieses Kind geboren wird. Biologisch unmöglich. Von einer 90-jährigen Frau und er war 100. Und dann kam es. Und jetzt, es ist da, dieser Sohn ist aufgewachsen und Gott sagt, opfere ihn als Brandopfer. Wirklich am Boden zerstört. Und trotzdem ist es möglich anzubeten. Das macht also klar, dass Anbetung grundsätzlich möglich ist mit einer Stimmung, die vollkommen am Boden ist. Das heißt jetzt also nicht, dass wir bei der nächsten Anbetungsstunde in der Gemeinde, dass wir uns alle völlig am Boden fühlen sollten. Aber falls wir uns am Boden fühlen, dann sollten wir nicht denken, also heute gehe ich mal nicht in die Gemeinde, denn ich muss mal warten, bis ich wieder oben bin. Ja? Es gibt viele Gläubige, die gehen genau dann nicht in die Gemeinde, wenn sie es eigentlich am meisten nötig hätten. Jetzt für sich, ja. Der Herr will uns ja auch aufrichten in den Zusammenkünften. Aber sehen wir, Abraham vollkommen unten und er geht, und es ist oft etwas ganz Typisches beim Bibellesen, da wo ein Thema neu eingeführt wird in der Bibel, da werden ganz grundsätzliche Dinge erklärt. Und da lernen wir, Anbetung ist eben Anbetung und das hat eigentlich grundsätzlich mal mit unserer Hochstimmung gar nichts zu tun. Natürlich, in Psalm 100 heißt es ja, dass wir uns freuen sollen und mit Frohlocken in die Vorhöfe kommen sollen. Aber dass uns klar ist, davon hängt wahre Anbetung eben gar nicht ab. Und wir müssen das gar nicht produzieren. Also, und anbeten und zu euch zurückkehren. Das ist interessant. der sagt den Knechten, wir gehen dorthin und dann kommen wir beide wieder zurück. Der hat also geglaubt, Isaac wird sterben, aber dann wird Gott ihn auferwecken. Und genau das wird in Hebräer 11 gesagt, dass Abraham gerechnet hat, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken wird. Woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also die ganze Erfahrung da war ein Gleichnis. Er hat eigentlich Isaac schon aufgegeben und dann kriegt er ihn wieder. Und das war am, Vers 4, am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Das ist auch schon ein Hinweis auf diesen dritten Tag der Auferstehung. Jetzt lese ich weiter und man beachte, wie ich unnatürlich betone, um noch mehr hervorzubringen, was da drin steckt. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte, nämlich ein Berg im Land Moria. Und Abraham baute daselbst den Altar, Mizbeach, der Ort des Schlachtens, und schichtete das Holz auf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Bote des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben oder nach dem Jüngling und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder, da hinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham gab diesem Ort den Namen Adonai Yireh. Auf Deutsch, der Herr wird ausersehen. Und jetzt erklärt Mose, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Und der Bote des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, Spruch des Herrn, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Same wird das Tor seiner Feinde besitzen. Und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Knechten zurück. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte zu Beersheba. Ja, also dieser Ort war im Land Moria und der Moriaberg ist in Ostjerusalem. Also auch im sogenannten besetzten Westjordanland, von dem die UNO sagt, das geht absolut nicht. Die Juden müssen das alles den Palästinensern geben. Ist das nicht interessant? Alle vier Altäre des Erzvaters Abrahams sind im sogenannten Westjordanland. Und Abraham dankte mit diesen Altären gewissermaßen für Gottes Verheißung, dass Israel dieses Land bekommen wird. Aber jetzt haben wir gesehen, wie der Heilige Geist diese Geschichte beschreibt. Und zwar extra so, um uns zu zeigen, was das einmal wird, sein wird, wenn Gott, der Vater, seinen einzigen geliebten Sohn als Opfer geben wird. Das waren 19 Verse, die ich gelesen habe, nicht wahr? Und wir haben 10-mal das Wort Sohn gefunden. Also der Heilige Geist hat Mose so inspiriert, diese Geschichte so zu schreiben, dass immer hervorgehoben wird, Sohn, Sohn. Und zwar immer mit dem Possessivpronomen. Dein Sohn. Oder sein Sohn. Oder mein Sohn. Das wird immer betont. Und 2-mal kommt das Possessivpronomen noch alleine vor. Nämlich, oder anders vor, deinen einzigen, Vers 2. Und so kommt es insgesamt, kommt das besitzanzeigende Fürwort 12-mal vor. Mein, dein oder sein. Und 10-mal wird gesagt Sohn. Und Abraham, Ab heißt ja Vater. Vater einer Menge. Abraham ist hier ganz klar ein Bild von Gott, dem Vater, der einmal seinen einzigen, den ewigen Sohn, den er von Ewigkeit her geliebt hatte, geben würde als Opfer. Also hier strahlt alttestamentlich bereits Johannes 3, Vers 16 auf. Also hat Gott die Welt geliebt. Und denken wir daran, in Vers 18 wird gleich gesagt, nach dem Opfer Abrahams, nach dem Wiederopfer Abrahams, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. In Galater 3 wird erklärt, dein Same hier ist Christus. In Christus, in dem Messias, werden alle Nationen der Welt gesegnet werden. Also, da strahlt wirklich Johannes 3, Vers 16 auf. Also hat Gott die Welt geliebt. Es steht nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das wäre auch richtig. Aber in Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt. Denn alle Nationen sollten unter den Segen des Opfers des Herrn Jesus kommen über die Nation Israel. Israel war auserwählt, um ein Segen zu werden für alle Völker. Also nochmals, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und da ist wichtig zu betonen, da steht nicht, damit alle errettet werden, sondern damit jeder, der an ihn glaubt. Gott hat dieses Opfer gegeben für alle Nationen, für die ganze Welt. Er hat auch die ganze Welt geliebt und damit auch jeden einzelnen Menschen. Aber es werden nicht alle gerettet werden. Nur die Menschen, die sich wirklich bekehren und an den Sohn Gottes glauben, denen wird das Opfer zugerechnet werden. Und darum steht eben in den Verheißungen Gottes, in Abraham und damit in dem Messias sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde oder alle Stämme der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Hier, alle Nationen der Erde. Aber es steht nicht alle Menschen der Erde. Und wir lernen aus Offenbarung 5, dass einmal Menschen gerettet werden aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen und aus allen Sprachen. Das ist wunderbar, es gibt etwa 6.800 verschiedene Sprachen ohne Dialekte. Und man zählt weltweit ja ungefähr 200 Nationen, aber 10.000 Völker und noch viel mehr Stämme. Und die Bibel sagt wirklich in Offenbarung 5 und auch in Kapitel 7, dass Menschen gerettet werden aus allen Stämmen und aus allen Sprachen. Das ist wunderbar. Aber eben nur die, die sich bekehren. Ohne Bekehrung gibt es keine Rettung, gibt es kein ewiges Leben. Aber das Opfer wird allen angeboten. Und das wird hier so deutlich gezeigt. Gott, der Vater, gibt seinen Sohn als Opfer. Und ich habe mal ausgezählt, wie viele Bezüge es in diesen 19 Versen gibt auf das Opfer des Herrn Jesus. Also man findet da zwischen 20 und bis 30 Bezüge auf den Herrn Jesus und sein Opfer hin. Ich war nur schon in dieser Aussage, die ich auch so betont habe beim Lesen, er band seinen Sohn Isaak, Vers 9. Markus 15, sie banden den Herrn Jesus. Dann wurde er abgeführt, ja. Und dann heißt es, und legte ihn oben auf das Holz. Der Herr Jesus war oben auf dem Holz, ja. Also die Formulierung nähert sich so dem an, was da geschehen ist auf Golgatha. Und man bedenke nochmals, Altar bedeutet Ort des Schlachtens. Aber dann, auf dem Höhepunkt, Gott selber greift ein. Und ich habe ja nicht gelesen, der Engel des Herrn, Malach Adonai, Malach heißt Engel, aber einfach die Grundbedeutung ist Bote. Denn Malach wird in der Bibel gebraucht für Engel, aber auch für Menschen, die Boten sind. Zum Beispiel Boten eines Königs, die werden auch Malach genannt. Und im Alten Testament der Engel des Herrn, oder besser eben der Bote des Herrn, das ist immer der Herr Jesus. Schon in 1. Mose 16 erscheint der Engel des Herrn, der Hagar, und sie nennt ihn, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Sie erkennt, dieser Bote ist Gott selbst. Aber wir müssen genauer sagen, es ist der Sohn Gottes. Der Engel des Herrn, der immer wieder in Gestalt wie ein Mensch kam, schon im Garten Eden, als Gott im Garten wandelte, das war der Sohn Gottes in Menschengestalt. Und die sündigen Menschen schämten sich, vor diese Person zu treten, darum haben sie sich versteckt. Das ist der Sohn Gottes und es ist so bewegend hier zu sehen, da als Abraham bereit war, gehorsam zu sein, er wusste, Gott wird Isaak auferwecken, denn es muss ja weitergehen. Der Sohn Gottes verhindert dieses nutzlose Opfer. Denn ein Sünder, wie Isaak einer war, wie wir alle, kann nicht für Sünder sterben. Er sollte wirklich nur ein Vorgeschmack, ein Hinweis sein auf das wahre Brandopfer. Und so hat also der Sohn Gottes selber das Opfer Isaaks verhindert, weil er das Opfer werden wollte. Und dann sagt Gott zu Abraham in Vers 16, ich schwöre bei mir selbst, Spruch des Herrn, dass weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Man kann übersetzen, mir nicht vorenthalten hast oder nicht verschont hast. Die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus, hat hier übersetzt verschonen. Und jetzt merken wir, aha, dann ist natürlich Römer 8, Vers 32 eine direkte Anspielung auf 1. Mose 22. Wenn der Apostel Paulus sagt, in Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Und dann 32, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist eine direkte Anspielung. Abraham war bereit, seinen Sohn nicht zu schonen, so wie Gott der Vater wirklich seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und das war das Höchste, und darum ist es selbstverständlich, wenn er schon ihn gegeben hat, dann wird noch alles andere dazukommen. Das ist ja ganz klar. Aber das ist schon eindrücklich, wie das Kapitel eben so beschrieben wird. Und jetzt sehen wir, Abraham gab dann diesem Ort den Namen Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen. Und was bedeutet das? Ja, kurz vorher hat er doch Isaak die Frage, Vater, das Holz und das Feuer, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und er sagt, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Ersehen, ausersehen, es geht um das Opfer. Und wenn Abraham nach der Verschonung von Isaak den Ort nennt, diesen Berg im Land Moria, Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen, dann wollte er damit sagen, alle sollen daran denken, auf diesem Berg wird einmal das wahre Opfer des Messias stattfinden. Nun, sagt Mose, fügt hinzu, Vers 14. Daher, heutigen Tages, er hat ja das erste Buch Mose geschrieben, um die Zeit des Auszugs aus Ägypten, ja. Daher, heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ausersehen werden. So konnte man also wissen von dieser Zeit an, der Messias wird im Land Moria sterben. Auf einem der Berge da beim Tempelberg. Moria, das war natürlich der bekannte Berg. Denn auf dem Südabhang von Moria lag das Städtchen Salem, wo zur Zeit von Abraham König Melchisedek herrschte. Und darum sagte Gott, geh ins Land des Moria. Das ist der bekannte Berg mit dem Städtchen Salem auf dem Südabhang. Und auf einen der Berge, den ich dir dann zeigen werde, dort soll das Opfer stattfinden. Und so war klar, also irgendwo auf einem der Berge, da wird der Messias sterben. Und heute rückblickend können wir sagen, natürlich, auf dem Nordwesthügel der Altstadt von Jerusalem. Und zwar ist es effektiv der Ort, wo heute die Grabeskirche steht. Das war der richtige Ort. Den konnte man archäologisch sehr schön belegen. Das ist der Ort, heute ist das innerhalb der Altstadt. Aber in den 30er Jahren ging die Stadtmauer daran vorbei. Das Gennator, das direkt nach Golgatha hinausführte, das hat man bei den Ausgrabungen nach 1967 gefunden. Das habe ich auch schon manchen Gruppen gezeigt in der im jüdischen Viertel der Altstadt von Jerusalem. Und da, außerhalb des Tores, nach Hebräer 13, hat der Herr Jesus dann gelitten. Aber das war in den 30er Jahren, war das außerhalb. Und Kaiser Hadrian hat im Jahr 135, als er so wütend war auf die Juden, hat er dort einen Götzentempel hingebaut auf Golgatha, um besonders die messiasgläubigen Juden richtig zu ärgern. Aber dadurch blieb der Ort erhalten. Und als später die Kaisermutter Helena nach Jerusalem kam, da hat sie die Grabeskirche eben genau dorthin gebaut, wo früher Hadrian diesen Götzentempel hingebaut hatte, um Golgatha zu schänden. Und so blieb das Wissen um den genauen Ort erhalten. Natürlich ist die Grabeskirche ist ein Ort des Götzendienstes. Und offensichtlich hat der Teufel ein Interesse, eben Orte, die in der Heilsgeschichte von wichtiger Bedeutung waren, zu schänden. Aber das wird sich einmal ändern. Jeremia 10 sagt, dass im tausendjährigen Reich werden alle falschen Götter unter diesem Himmel hinweg verschwinden. Und die Grabeskirche, die wird verschwinden, mit allen Statuen da drin. Und was bleibt dann noch? Dann sieht man wieder den Felsen, den Golgatha-Felsen. Der heute so verdeckt ist, man kann ein bisschen was davon sehen. Der bleibt. Und das wird genau in den dritten Vorhof hineinfallen von dem Hesekiel-Tempel, dem Tempel der Endzeit im tausendjährigen Reich. Wenn die Nationen aus aller Welt kommen, um den König, den Herrn Jesus in Jerusalem anzubeten, dann werden sie wissen, da im Vorhof, da auf diesem Felsen, da ist das eine Opfer hat stattgefunden, das all die Vorbilder im Alten Testament in sich erfüllt hatte. Wunderbar, nicht wahr? Das also, was diesen Ort anbetrifft. Und man muss also festhalten, ich kann mit 1. Mose 22 nicht so beweisen, das ist Golgatha, sondern umgekehrt. Aufgrund von 1. Mose 22 kann man zeigen, man wusste alttestamentlich, der Messias wird sterben auf einem Nachbarhügel des Tempelberges. Und jetzt, wenn wir die Erfüllung anschauen, müssen wir sagen, natürlich, Golgatha ist genau ein Nachbarhügel von dem Tempelberg. So hat sich dieses Wort wunderbar, perfekt erfüllt. Isaak konnte nicht sterben für uns, weil er ein Sünder war. Und darum wurde ein Widder geopfert, Vers 13, als Brandopfer an seines Sohnes statt. Da sehen wir aber den Gedanken der Stellvertretung. Ein Opfer anstelle des Sünders. Das wird hier hinzugefügt. Ich habe heute Morgen erklärt, in der fortschreitenden Offenbarung des Alten Testaments werden immer in Verbindung mit den Opfern neue Elemente hinzugefügt, die immer klar hindeuten. Und so jedes Opfer ist quasi wie ein flammender Finger, der hinweist auf das Opfer von Golgatha. Jetzt gehen wir weiter zu 1. Mose 26, Vers 25. Das ist die Geschichte von Isaak. Gott bestätigte auch Isaak gegenüber, über seine Linie wird der Erlöser kommen. Und wir sehen in Vers 25, und er baute daselbst in Beersheba einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und er schlug daselbst sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben daselbst einen Brunnen. Also auch Isaak nimmt diese Verheißung des Abrahamsbundes auf und mit dem Altar bestätigt er nochmals, all dieser Segen ist nur möglich aufgrund des kommenden Opfers des Messias. Und schön ist, dort ist sein Zelt. Beim Altar. Das haben wir jetzt so bei den alten, anderen Altären noch nicht so gelesen, nicht wahr? Aber was drückt das aus? Da war er zu Hause. Ja, und das drückt doch diesen Gedanken aus, da wo es geht um das Opfer des Herrn Jesus, da ist doch der Gläubige, das macht es aus, da ist er zu Hause. Das ist seine Welt. Das ist die Welt der Erlösten. Da ist er zu Hause. Da, wo Gott eben mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Und dort hat Isaak einen Brunnen mit erfrischendem Wasser. Das Wasser in der Bibel ist immer wieder ein Bild des Wortes Gottes, das uns eben erfrischt. Und da sehen wir Anbetung, dem Altar und eben das erfrischende Wort Gottes, das wir durch die Verkündigung brauchen, so zusammen. Dann gehen wir zu 1. Mose 28, 18. Das ist die Geschichte von Jakob. Gott hatte auch versprochen, diese Linie des Segens auf den Erlöser hin wird über Jakob gehen und nicht über Esau. So wie er zu Isaak, in Bezug auf Isaak erklärt hatte, die Linie geht über Isaak und nicht über Ismael. Ismael wird auch gesegnet, aber die Linie geht über Isaak. Und jetzt hier die Geschichte von Jakob. Aber Jakob meinte, ja, Gott hat versprochen, dass ich diesen Segen bekomme. Aber da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachhelfen. Das reicht nicht, wenn ich das einfach so nach Gottes Fügung gehen lasse. Sonst geht das schief. Und da hat er seinen Vater brutal betrogen. Und das war furchtbar. Seine Mutter hat ihm die Anweisung gegeben, den Vater zu betrügen. Er hat das gemacht. Und darum musste er dann auch Hals über Kopf ins Ausland fliehen. Und hat wirklich traurige Umwege erlebt. Das hätte er alles nicht erleben müssen. Das war wegen seines Unglaubens, weil er die Sache selber machen wollte. Dabei hat Gott versprochen, so soll es gehen. Und da war er auf der Flucht und ich lese 28, Vers 10. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an einen Ort und übernachtete daselbst, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn zu seinen Häupten. Und er legte sich nieder an selbigem Ort und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze rührte an den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder an ihr. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sehen wir, da wird alles in Bezug auf den Messias nochmals wiederholt gegenüber Jakob. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und dich zurückbringen in dieses Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Und Jakob erwachte von seinem Schlaf und sprach, fürwahr, der Herr ist an diesem Orte. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus. Und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand des Morgens früh auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und er stellte ihn auf als Denkmal und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab selbigem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Aber im Anfang war Luz der Name der Stadt. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das war in Bethel, im sogenannten besetzten Westjordanland. Da, wo Vater Abraham, also Großvater Abraham, schon einen Altar hatte, wie wir gesehen haben. Und da träumt er, also noch im verheißenen Land, und Gott sagt, dieses Land gehört dir. Im besetzten Westjordanland wieder. Das ist einfach frappant, nicht wahr? Und am Morgen erwacht er und er sagt, das ist Gottes Haus. Gott ist hier. Also Gottes Haus, das ist der Ort, wo Gott sich auf besondere Weise offenbart und zu uns spricht. Aber schrecklich, Jakob sagt, wie schrecklich ist dieser Ort. Das muss gewiss Gottes Haus sein. Ja, so ist es. Wenn unser Leben nicht in Ordnung ist und Sünde, ungeordnete Beziehungen in der Familie da sind, dann ist das Haus Gottes, da wo die Gläubigen zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus, heute als der geistliche Tempel Gottes, ein furchtbarer Ort. Da fühlt man sich nicht zu Hause. Aber im Haus Gottes, da ist Gott zu Hause und er möchte, dass wir Hausgenossen sind, nach Epheser 2, Vers 20. Und da auch zu Hause sind. Nicht in dem Sinn, dass wir uns zuerst mal überlegen müssen, wie kann die Gemeinde wirklich so ein Wohlfühlort sein für alle? Nein, es geht darum, wie kann es sein, dass Gott wirklich da zu Hause ist? Dass Gott sich wohlfühlt. Aber natürlich sollen wir dann auch überlegen, wie kann es sein, dass die Gläubigen hier zu Hause sind und dass sie nicht sagen, wie schrecklich ist dieser Ort? Das muss Gottes Haus sein. Nein, sondern dass wir unser Leben ordnen und auch die Beziehungen untereinander ordnen. Und dann ist das Haus Gottes ein wunderbarer Ort. Dann fühlt man sich wohl. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Und dann stellt Jakob diesen Stein, auf dem er geschlafen hat, auf als Denkmal und macht hier ein Trankopfer. Das ist ein ganz neuer Begriff. Das Trankopfer. Er nimmt Öl und gießt das über diesen Stein. Und da müssen wir wissen, an manchen Stellen im Alten und Neuen Testament wird der Messias Stein genannt. Nicht wahr? Der Stein des Anstoßes, Jesaja 8, Vers 14. Oder in Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden. Ich gebe die Stelle an, das ist Psalm 118, Vers 22. Also, ganz wunderbar, der Stein ist ein Hinweis auf den kommenden Erlöser. Und er gießt Öl darüber aus. Und Öl ist ja das Bild immer wieder vom Heiligen Geist. Und so spricht das eben von dem Messias. Messias heißt ja der Gesalbte. Gesalbt mit Öl. Und denken wir an Jesaja 11, Vers 2, wo die 7 Namen des Heiligen Geistes erwähnt werden, die auf dem und von diesem Geist in seiner 7-fachen Fülle, der auf dem Messias ruhen wird. Da in Bethel. Dann gehen wir aber weiter. 1. Mose 31, 54. In der Zwischenzeit hat Jakob schlimme Erfahrungen gemacht bei seinem Onkel Laban. Der hat ihn so grausam betrogen und er lernte Jakob, was es ist, wenn man betrogen wird. Das, was er seinem Vater angetan hat, erlebt er noch schrecklicher. Ich meine, heute würde man sagen, Jakob hätte man sofort psychiatrisch behandeln müssen. Nicht wahr? Der heiratet und dann heißt es, und am Morgen, siehe, da war es Lea. Er hat ja Rahel geheiratet. Also das spinnt man nachher, nicht wahr? Aber der musste weiterleben. So war das früher, nicht wahr? Da hatten den Menschen schwere Nöte und die mussten weiterarbeiten. Und der musste weiterleben. Und der Herr hat so mit ihm gesprochen und diesen Jakob geführt, dass er eine Lektion um die andere lernte. Und es kam der Tag, der er dann zurückkehren wollte. Gott hat ja versprochen, er werde ihn wieder zurückbringen ins Land. Und da bei dieser Szene, wo er dann mit Laban noch eine Schlussabmachung gemacht hatte und sich dann endgültig verabschiedet hatte, da hat er einen Stein aufgestellt wieder. Das ist der zweite Stein im Leben Jakobs. 1. Mose 31, Vers 45. Und nachher lesen wir in diesem Zusammenhang, das war auf dem Gebirge Gilead, gerade jenseits des Jordans, Vers 54. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Gebirge und lud seine Brüder ein zu essen und sie aßen und übernachteten auf dem Gebirge. Das ist nun ganz neu. Ein Opfer, ein Schlachtopfer, aber davon wird gegessen. Das bringt uns dann eben zum Thema vom Friedensopfer. Und der sechstens 2. Das Friedensopfer ist ein Opfer, von dem der Opfernde auch essen darf. Nicht wahr? Das Brandopfer, das wird immer ganz für Gott verbrannt. Niemand darf da einen Anteil nehmen. Und das drückt aus, das Opfer des Herrn Jesus zur Ehre Gottes ist so wunderbar, das versteht kein Mensch. Das versteht nur der Vater. Wir können dieses Opfer in der Anbetung Gott bringen, aber wir müssen sagen, es übersteigt uns. Wir essen nicht davon. Aber das Friedensopfer, das ist anders. Das Friedensopfer, da wird ein Teil für Gott verbrannt und ein Teil wird gegessen. Und man lädt andere ein und isst die Essen auch. Und so haben Menschen Gemeinschaft mit Gott, denn Gott, für Gott ist ein Teil des Opfers. Sie essen von dem Opfer und sie haben auch untereinander Gemeinschaft, denn alle freuen sich am selben Opfer. Das ist Gemeinschaft. So wie 1. Johannes 1, Vers sagt, ich schreibe euch dieses, auf das auch ihr Gemeinschaft mit uns habet. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, auf das eure Freude völlig sei. Ich habe zitiert aus 1. Johannes 1, 3 und 4. Und da sehen wir das Schlachtopfer und er lud seine Brüder ein zu essen. Hier sehen wir der Mensch, der Gemeinschaft hat mit Gott auf der Grundlage des Opfers. Und Menschen, die untereinander Gemeinschaft haben auf der Grundlage des Opfers. Und noch ein kleiner Tipp. Hier steht Schlachtopfer. Das haben wir bisher jetzt noch nicht gehabt, dieses Wort. Sewach, das Schlachtopfer. Und natürlich im Prinzip ist ja jedes Opfer ein Schlachtopfer. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, meistens ist Schlachtopfer das Friedensopfer. Das ist speziell, nicht immer, Aber meistens ist das der Fachausdruck für das Friedensopfer, wo der Mensch auch etwas essen darf davon. Dann gehen wir weiter zu 1. Mose 33, Vers 20. Also Jakob kehrt jetzt zurück über den Jordan ins Land Israel. Und dann lesen wir in Vers 20, nachdem er nach Sichem gekommen war, und er richtete daselbst einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Jetzt kommt er an den gleichen Ort Sichem, wo Gott den Bund mit Abraham, Großvater Abraham, geschlossen hatte. Und er baut dort auch einen Altar, wie sein Großvater. Und er sagt, Gott ist der Gott Israels. Das ist ja jetzt sein neuer Name. In der Zwischenzeit hatte Gott Jakob den Namen Israel gegeben und er akzeptiert also das, was Gott Abraham verheißen hat, das gilt jetzt auch mir. Denn Gott hat es mir auch zugesprochen und er ist sich klar, alles auf der Grundlage des Opfers. Darum hier wieder ein Altar. Und dann Kapitel 35, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf und ziehe hinauf nach Bethel. Und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Jetzt sagt Gott dem Jakob, er soll nach Bethel gehen. Zum Haus Gottes, ja? Aber das ist ja der Ort, wo Jakob sagen musste, wie schrecklich ist dieser Ort. Und jetzt sagt Gott, nachdem er Jakob so durch Umwege und durch Leiden und Schmerzen erzogen hat, sagt er, geh jetzt wieder nach Bethel und fühl dich dort zu Hause. Wohne da selbst. Und Gott sagt, mach dort jetzt einen Altar. Das heißt, einen Ort, wo ein blutiges Opfer stattfindet. Denn das Öltrankopfer, das war unblutig. Aber wenn der Messias einfach gekommen wäre, der Herr Jesus, einfach als Messias, wir wären alle in die Hölle gekommen. Er musste sterben und darum geh nach Bethel, mach einen Altar, der eben von dem Opfer des kommenden Messias spricht. Und dann ist so schön, wie Jakob aufräumt. In Vers 2 in der Mitte. Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus. Zur ganzen Familie und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider, und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel ziehen, hinaufziehen. Und ich werde dort einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gewandelt bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Das waren so abergläubische Amulette. Alles wird abgegeben, ja? Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die zu Sichem ist. Und sie brachen auf. Und dann Vers 7, und er baute daselbst einen Altar und nannte den Ort El Bethel, Gott des Hauses Gottes. Denn Gott hatte ihm sich da selbst geoffenbart. Und dann stellt er nochmals einen Stein auf, das ist Stein Nummer 3 in Vers 14, und übergießt ihn wieder mit Öl. Also wieder ein Hinweis auf den Messias, aber eben es geht um den Messias, der sterben musste. Und darum auch der Altar. Aber sehen wir, was er gemacht hat, damit er sich in Bethel wohlfühlen konnte. Der hat Ordnung gemacht und hat auch die Familie aufgerufen. Jetzt raus mit dem Götzendienst, der da versteckt noch vorhanden ist. Hier geht es jetzt eben darum, weg mit all diesem Gehänge, das sogar eine okkulte Beziehung hat. Ja, heute wären das Sternzeichen um den Hals oder das Fatima-Auge, um das böse Auge abzuwenden. Das ist alles Aberglaube, alles Okkultismus. Und solches Zeug muss man wegschmeißen. Und so hat er aufgeräumt in der Familie. Dann konnten sie nach Bethel gehen. Und dann hat das Opfer dort eine ganz neue Bedeutung gehabt. Und dann konnte Jakob sich da ganz anders fühlen als damals, als er sagte, wie schrecklich ist dieser Ort. Das muss das Haus Gottes sein. Und dann kommen wir noch zu 1. Mose 46. Das ist auf dem Blatt verloren gegangen. Das Korrekturprogramm hat das nicht automatisch eingefügt. Könnte man ja noch erfinden, so ein Korrekturprogramm, ja, das auch noch die richtige Bibelstelle einfügt. Es ist 1. Mose 46, 1. In der Zwischenzeit hatte Josef in Ägypten sich bereits seinen 10 Brüdern, die ihn so gehasst hatten, mitgeteilt. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten, 45, Vers 1. Er konnte sich nicht mehr bezwingen. Und diese rührende Szene, herzbewegende Szene, ich bin euer Bruder Josef. Und die Brüder verbeugen sich vor ihrem Bruder und sie umarmen sich. So bewegend, da kamen auch Beziehungen in der Familie wieder in Ordnung. Und dann sagt Josef, holt meinen Vater Jakob aus Kanaan, er soll auch nach Ägypten runterkommen. Es war ja die Zeit dieser schweren Hungersnot. Und jetzt, Vater Jakob sagt sich in Kapitel 45, Vers 28, und Israel sprach, genug. Josef, mein Sohn, lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Ja, also, was der alles erlebt hat, da konnte er nur noch sagen, es ist genug. Ja? Und jetzt dieser neue Ausblick. Mein Sohn Josef lebt. Jetzt gehe ich nach Ägypten. Oh, jetzt gehe ich nach Ägypten. Großvater Abraham hat das auch schon mal gedacht. Das war doch eine Hungersnot, nachdem er den Altar gebaut hat in Sichem, 1. Mose 12, und dann zwischen Ai und Bethel, da kam die Hungersnot. Und da ging Abraham nach Ägypten hinab, hat seine Frau angewiesen, wie sie lügen soll, dass die Leute meinen, sie sei nicht seine Frau. Und das gab eine Katastrophe. Schande kam über das Zeugnis Gottes. Der Pharao sagt ihm, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist. Der wollte sie ja zur Frau nehmen, weil sie so schön aussah. Und also ein Drama. Das war ein falscher Weg von Abraham, da nach Ägypten hinunterzugehen. Da ging er dann wieder zurück, wieder nach Bethel und Ai zum Altar. Kapitel 13. Und jetzt Jakob sagt sich, oh, ich gehe nach Ägypten. Nach Ägypten? Das war ja schon der falsche Weg von meinem Großvater, nicht wahr? Und jetzt kommt Kapitel 46, Vers 1. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und er kam nach Beersheba. Das ist so die Grenzstadt am Nordende der Negev-Wüste. Und von dort aus geht es dann Negev, Sinai und dann nach Ägypten. Er kam nach Beersheba und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte, Jakob, Jakob. Zweimal. Wenn Gott den Namen zweimal nennt, ist es immer ganz besonders. Wie später, Mose, Mose. Samuel, Samuel. Martha, Martha. Saul, Saul. Hier, Jakob, Jakob. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich da selbst machen. Ist das nicht schön? Jakob zögerte in Beersheba. Darf ich nach Ägypten hinabgehen? Es ist genug. Aber jetzt möchte ich meinen Sohn Josef sehen, aber der ist in Ägypten. Er war sich nicht sicher. Und er opfert da in Beersheba im Bewusstsein, alles, was Gott versprochen hat, es geht nur aufgrund der Gnade durch das Opfer. Und dann erscheint Gott im Traum und sagt, geh nach Ägypten. In diesem Fall ist es nicht falsch. Ja? Abraham hat einen falschen Weg, ist einen falschen Weg gegangen, weil Gott das nicht für ihn wollte. Ja? Wenn ich mir sagen würde, also ab morgen werde ich Missionar in Südafrika. dann ist das ja grundsätzlich nicht falsch. Aber ich weiß ganz genau, dass ich keinen Ruf Gottes habe, nach Südafrika zu gehen. Dann wäre es ein falscher Weg, ja? Und jetzt sagt sich Jakob, darf ich nach Ägypten? Man kann nicht sagen, grundsätzlich ist es falsch, nach Ägypten zu reisen. Bin froh, ich war ja auch schon in Ägypten. Aber Jakob war wirklich hier zögernd, nicht mehr der alte Jakob, der einfach tut, was er will. Dann erscheint Gott, geh hinunter. Ich erfülle meine Verheißungen an dich. Das ist so eindrücklich. Und jetzt, damit geht Jakob und die ganze Verwandtschaft nach Ägypten und dort werden die Nachkommen ein Volk in Ägypten. Sie werden versklavt, aber Gott beruft Mose und er wird berufen, dieses Volk aus Ägypten herauszuführen. Und dann sollte das so geschehen. Nicht einfach, sie ziehen aus, sondern sie sollten lernen, ihr werdet erlöst aus der Sklaverei nur durch das Opfer. Der Pharao in Ägypten, der sich ja als ein Gott betrachtete. Nicht wahr? Der Pharao war quasi ein Sonnengott. Und die Bibel erklärt ja, hinter den falschen Göttern der Nationen, da stecken Dämonen, da steckt Satan. Und so überrascht es uns nicht, dass der Pharao, der Sklavenherrscher von Ägypten, das war ein Bild von Satan. Und die Israeliten, seine Sklaven. In Ägypten. Also das ist ein eindrückliches Bild von dem, wie wir alle waren vor der Bekehrung. Wir waren Sklaven Satans und standen unter seinem Druck und mussten einfach sündigen und das tun, was er sagt. Aber Gott rief uns heraus aus dieser Sklaverei. Und auf welcher Basis wurde Israel hinausgeführt? Auf der Basis des Passa-Opfers, des Passalammes. 2. Mose 12. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Also zunächst mal wird die Zeitrechnung umgestellt. Es war der Monat Nisan oder Abib. Bei uns fällt das auf März, April. Und das Neujahr war von Anfang der Schöpfung immer der erste Tischri. Der erste Tischri, der fiel übrigens in der Schöpfung auf den 6. Schöpfungstag. Ja? An diesem Neujahrstag wurde Adam erschaffen. Das heißt also, die Welt wurde erschaffen Ende Monat Elul. 1., 2., 3., 4., 5. Tag. Und dann kam der Neujahrstag, das war der erste Tischri. Und jetzt sagt Gott, dieser Monat soll jetzt der erste sein. Darum wird später in der Bibel der Monat Tischri nicht mehr genannt der erste Monat, sondern der 7. Monat. Das Neujahrsfest ab Anfang der Schöpfung ist weiter so im ersten Tischri im Herbst. Darum feiern die Juden Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, im Herbst, am 1.7. Das ist eigenartig, nicht wahr? Aber jetzt gibt es ein neues Neujahr, 1. Nissan, 1.1. Und am 15. Nissan, da sollten sie dann ausziehen, nachdem sie das Passa-Opfer gegessen hatten. Also eine neue Zeitrechnung. Und das ist so schön, wir haben Grund, Geburtstag zu feiern. Wir haben heute Morgen etwas gelesen von den Geburtstagsfeiern der 7 Söhne Hiobs. Ja? Die Zeugen Jehovas, diese Irrlehrer, die die Gottheit Jesu leugnen, seine ewige Gottheit, die sagen, man soll keinen Geburtstag feiern. Warum? Ja, weil an einem Geburtstag, da wurde Johannes der Täufer geköpft. Ja? Und an einem Geburtstag geschah auch dieses Unglück, an dem die 10 Kinder Hiobs umgekommen sind. Und dann war noch was am Geburtstag. Am Geburtstag des Pharao, da wurde der Bäcker gehängt. Ja? Also Geburtstag ist überall schlecht in der Bibel. So geht das natürlich nicht. Wenn etwas in einem schlechten Zusammenhang vorkommt, zum Beispiel Musikinstrumente werden zuerst erwähnt bei Jubal, 1. Mose 4, bei diesen abgefallenen Kainiten, dann kann man nicht sagen, Musikinstrumente sind grundsätzlich falsch und Musik ist eigentlich grundsätzlich weltlich, weil die das wirklich weltlich eingesetzt hatten, um die Lehre ohne Gott auszufüllen. Nein, wir sehen, wie später David die Musik zur Ehre Gottes gespielt hat. Natürlich hat er andere Musik gespielt als die Jubaliter. Aber eben, man kann nicht aus dem Missbrauch einfach eine Schlussfolgerung ziehen. So mir nichts, dir nichts. Und auch nicht aus falschem Geburtstag. Also wir müssen Geburtstag würdig feiern. Ja, ohne Erhängen und ohne Köpfen. Aber es ist etwas ganz Wichtiges. Am Geburtstag denke ich daran, dass Gott mich als Geschöpf gewollt hat. Ja, so wie das in Jesaja 43 steht. Also um das nächste Geburtstagsfest etwas zu vertiefen. Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und in Vers 1 aber vorher steht, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Also, Gott hat Jakob gemacht. Wir gehören ihm, weil wir seine Geschöpfe sind. Und dann sagt er, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und ein Gläubiger kann sagen, ich gehöre dem Herrn, weil er mich erlöst hat. Also wir gehören aus zwei Gründen Gott, weil er uns geschaffen hat und weil er uns erlöst hat. Und darum ist es so schön, wenn wir feiern können, Geburtstag feiern können, Gott hat mich erschaffen und darum gehöre ich ihm, schon grundsätzlich als Geschöpf. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich mich noch bekehrt, jetzt könnte ich die Bekehrung auch noch als zweiten Geburtstag feiern, denn er hat mich erlöst. Und so hat nun Israel zwei Neujahrstage. Im Tischri, das ist das Neujahr der Schöpfung, und im Nissan, das ist das Neujahr der Erlösung. Und so können wir sagen, bei mir in meinem Leben hat ein neuer Kalender begonnen mit der Bekehrung. Also wir können zwei Zeitrechnungen haben, und da gibt es manchmal Leute mit einem gewissen Alter, die sagen, ich bin ein Baby von 3 Jahren. Vor 3 Jahren habe ich mich bekehrt. Ist doch schön, ja, wenn man Baby und älterer Mann oder ältere Frau sein kann. Das sind die zwei Kalender. Und das wird hier im Zusammenhang mit dem Passa gezeigt. Israel wird erlöst. Jetzt beginnt eine ganz neue Zeit für ein erlöstes Volk, für erlöste Menschen. Und dann lese ich weiter, 1. Mose 12, Vers 2, Vers 3. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. dieses Monats, da nehme ein jeder ein Lamm. Für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste, an seinem Haus. Nach der Zahl der Seelen. Einen jeden sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben. Ein männliches, einjährig. Von den Schafen oder von den Ziegen. Sollt ihr es nehmen. Also, alle müssen ein Lamm nehmen. Und es konnte übrigens auch eine Ziege sein. Aber es wird gesagt in Vers 5, ein Lamm ohne Fehl. Und das weist hin, der Herr Jesus, der Erlöser, sollte jemand sein, der wirklich absolut sündlos ist. Und dann heißt es weiter, und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Am 10. Nisan mussten sie es in Verwahrung nehmen. Am 14. mussten sie es schlachten. Warum? Man muss sich das konkret, so plastisch vorstellen. Die Israeliten wussten, jetzt gehen wir dann aus Ägypten. Und jetzt müssen wir ein Lamm in das Haus hineinnehmen. Ja, muss man sich vorstellen. Also jetzt in die Wohnstube rein mit dem Lamm. 4 Tage bleibt es da, lebendig. Und die Kinder, die können damit spielen. Und die kriegen dieses Lamm so richtig lieb. Ja, diesen 4 Tagen. Und das sollte auch so sein. Da sollte eine emotionale Bindung an dieses Haustier entstehen. Aber es war klar, und dann am 14. muss man es schlachten. Das sollte auch wirklich einen Schmerz bedeuten. Dieses liebe Tier, das hat gar nichts Böses gemacht und jetzt muss es sterben. Ja, es gibt keine Erlösung, als nur, dass der geliebte Sohn Gottes stirbt am Kreuz, sonst können wir nicht errettet werden. Und schauen wir mal, der Herr Jesus kam am Palmsonntag, am 10. Nissan, nach Jerusalem. Ist er eingezogen nach Jerusalem. Am 10. nehme man das Lamm in Verwahrung. Und am 14. muss es geschlachtet werden. Am Donnerstag drauf kam die Schlachtung. Und am gleichen Abend, am 15., da wurde dann das Lamm gegessen. Und das fiel also zusammen dann mit der Kreuzigung des Herrn Jesus. Ja, am Donnerstag Nachmittag wurden die Passalämmer geschlachtet in den Evangelien. Und dann am gleichen Donnerstagabend, da begann nach jüdischer Zeitrechnung der 15. Nissan, auf den ganzen Freitag. Am Abend hat der Jesus noch mit den Jüngern das Passa gegessen. Und es ist der gleiche Kalendertag, am Freitag wurde er dann gekreuzigt. Ja, und so haben wir hier auch eine Parallele zu dem Herrn Jesus, der da am 10. nach Jerusalem kam. Am gleichen Tag, als man damals beim ersten Passa das Lamm in Verwahrung nahm. Das hat man später nicht mehr so gemacht. Also in Jerusalem hat man nicht mehr am 10. die Passalämmer in Verwahrung genommen. Das war nur beim ersten Passa so. Aber das Ereignis passt genau mit Palmsonntag zusammen. Und dann haben wir gesehen, es sollte geschlachtet werden zwischen den 2 Abenden. Wie ist das sonst übersetzt in anderen Übersetzungen? Ja, Schächten, aber wann? Zur Abendzeit. Ja, ist nicht schlecht, aber es steht zwischen den 2 Abenden. Ben Arbaim auf Hebräisch. Erev, das heißt Abend. Erev Tov, guten Abend. Aber Ben Arbaim zwischen den Abenden, das ist ein hebräischer Ausdruck, bedeutet die Zeit von 3 Uhr nachmittags bis 6 Uhr mit Sonnenuntergang im Frühjahr. Also von 3 bis 6, das ist die Zeit des Schlachtens. Um 3 Uhr nachmittags hat das Passa Lämmer schlachten, damals in den Evangelien am Donnerstag, begonnen. Da wurden die ersten Lämmer um 3 Uhr geschlachtet. Und am nächsten Tag wurde Herr Jesus am Kreuz gekreuzigt und um 3 Uhr nachmittags starb er. Also das stimmt zeitlich genau überein zwischen den 2 Abenden ab 3 Uhr mit dem Sterben des Herrn Jesus dann an Karfreitag. Und dann weiter wird gesagt, Vers 7, sie sollen von dem Blut nehmen und es an die Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. So, und das wollen wir behandeln nach der Pause. Jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause. Bevor ich weiterfahre, nur ein kleiner Hinweis auf das Buch von Hank Haycope, Die Opfer. Ich habe im Lauf von 45 Jahren viele Bücher gelesen, aber ich habe auch gemerkt, es müssten eigentlich nicht alle Bücher geschrieben worden sein. Und es gibt Bücher, von denen man sagen muss, die mussten unbedingt geschrieben werden. Und zu diesen Büchern gehört dieses Buch, Die Opfer. Ich mag mich noch erinnern, wie ich als junger Mensch das gelesen habe. Das war einfach überwältigend. welche Welten und Einsichten in das Wort Gottes und eben auch in die Bedeutung des Opfers des Herrn Jesus hier geöffnet werden. Und man wird sehen, das Thema wird wieder auf eine ganz andere Art behandelt, als wie ich das jetzt gemacht habe. Und das ergänzt sich so gut. Übrigens, Hank Haycobb, er ist ja schon vor Jahren heimgegangen und bei dem Herrn, aber ich hatte ihn früher noch gekannt. Und er war übrigens im Konzentrationslager als Holländer und hat also eine Lebensgeschichte hinter sich, die sehr, sehr eindrücklich ist. Und wenn man eben auch diesen Hintergrund weiß, ein Mann, der weiß, was Leiden im Leben bedeuten, dann hat das, was er sagt, irgendwie noch ein zusätzliches Gewicht. Jetzt fahren wir weiter. In 2. Mose 12 haben wir über das Passa-Opfer gelesen. Und ich habe bereits Vers 7 erwähnt, das Blut musste an die Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen werden. Und Vers 13 erklärt, Gott sollte durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeborenen schlagen. Das heißt, alle hatten das Gericht Gottes verdient. Ägypter und Israeliten. Die Israeliten waren nicht besser. Aber wenn sie das Blut des Passalammes an die Türen strichen, dann konnten sie verschont werden. Und Gott sagt in 2. Mose 12, Vers 13, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Vorübergehen, hebräisch Passach. Und jetzt versteht man, warum Passa auf hebräisch Pessach heißt. Das schonende Vorübergehen heißt Pessach. Werde ich an euch vorübergehen, Passach, und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Sehen wir, wie hier das Blut in Verbindung mit dem Opfer betont wird. Das ist das Entscheidende. Und durch das Blut, aufgrund des Blutes, ist es möglich, dass Gottes Zorn, Gottes verdienter Zorn, nicht auf die, die es verdient haben, kommt. Weil das Lamm schon gestorben ist. Das ist wieder dieser Gedanke der Stellvertretung so eindrücklich vorgestellt. Und in den Versen davor wird betont, jeder musste von dem Lamm essen. Nicht nur ein bisschen davon schmecken. Von dem Lamm essen. Das heißt, jeder musste dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch nehmen. Das ist die Basis. Und so geschieht auch eine Bekehrung. Nicht indem man ein bisschen mitmacht und ein bisschen glaubt, sondern indem man wirklich sagen kann, der Herr Jesus ist für mich gestorben. Für jede Sünde in meinem Leben hat er das Gericht Gottes getragen. Und Gott konnte mich verschonen, weil er das Blut seines Sohnes angesehen hatte. Und übrigens, die, die drinnen waren, man muss sich ganz praktisch vorstellen, wie das war. Ich habe das vorhin auch erklärt, wie das war mit dem Lamm, 4 Tage zu Hause in der Wohnung. Und dann in dieser Nacht, da konnten einige dieser Erstgeborenen wirklich in Schwitzen kommen. Und wenn es vielleicht doch nicht reicht, das mit dem Blut. Und der Vater sagt, sei beruhigt. Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und in einem anderen Haus war ein Erstgeborener, der sagte sich, wunderbar. Das Blut ist an den Türpfosten. Gott wird vorübergehen. Welcher war sicherer? Beide genau gleich. Also es kommt gar nicht darauf an, wie viel Sorgen und wie viel Ängste man sich selber macht. Aber es war doch schöner, diese Erstgeborenen, die wirklich vertrauten, das reicht und ich muss keine Zweifel haben. Und so ist es auch, es gibt echte, wiedergeborene Kinder Gottes, die immer wieder Angst bekommen und denken, reicht's oder vielleicht könnte ich dann doch mal wieder verloren gehen und so weiter. Und die leiden, aber man muss sagen, es wäre gar nicht nötig. Man muss einfach zur Ruhe kommen, in dem Opfer des Herrn Jesus und wirklich sehen, das ehrt ihn. Wenn ich wirklich mein Vertrauen darauf setze, die Rettung hängt ab von dem, was er gemacht hat. Sie hängt ab von seinem Blut und nicht von dem, was in der Zukunft bei mir liegt und letztlich von meiner Leistung abhängt. Wir folgen dem Herrn nach, weil er alles für uns gegeben hat. Aber wir dürfen nichts mit dem Heil abhängig machen von dem, was unsere Treue anbetrifft. Das hat mit dem Lohn zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir müssen unser ganzes Vertrauen darauf setzen, sehe ich das Blut, so werde ich euch an euch vorübergehen. Und dann in dieser selben Nacht zog das ganze Volk Israel aus, um in die Freiheit zu gehen. Und noch ein letzter Punkt von einem Opfer vor dem levitischen Opferdienst, vor dem Bund am Sinai, das war das Opfer, der Altar in Rephidim. 2. Mose 17, sie waren also schon draußen, aber dann kam Amalek, dieser hinterhältige Feind, der sich übrigens ganz besonders hermachte, wie wir aus 5. Mose wissen, über den Nachtrab. Also über die, die etwas schwächer waren unter dem Volk und weniger schnell gingen. Auf die ist er losgegangen. Das ist die Gemeinheit, ja? Die Bosheit des Feindes, der gerade sieht, wo im Volk Gottes sind die Schwachen. Und auf die gehe ich los, ja? Aber Mose hat gebetet und Aaron und Hur haben seine Hände beim Beten unterstützt und so wurde schließlich Amalek geschlagen. Und 2. Mose 17, Vers 15. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen der Herr, mein Panier. Und er sprach, denn die Hand ist am Throne Jahs. Krieg hat der Herr wieder Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Also der Sieg gegen den Feind liegt auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Da haben wir den Gedanken, dass eben durch das Opfer des Herrn Jesus Satan, wie Kolosser 2 uns das so eindrücklich beschreibt, völlig besiegt und völlig entwaffnet worden ist. Und dann wurde das Volk Israel an den Sinai gebracht. Gott hat den Bund geschlossen mit ihnen. Sie haben dreimal erklärt, ab Kapitel 19, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Das war jetzt ein zweiseitiger Bund. Im Gegensatz zum Bund mit Abraham. Der war einseitig, nicht wahr? Und das Volk hat so selbstsicher gesagt, alles, was der Herr gebietet, das wollen wir tun. Und sie haben nicht gesehen, wer sie sind. Sonst hätten sie gesagt, ja, wir möchten so gerne das tun, aber wir trauen uns selber nicht. Ja? Aber nein, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und noch bevor sie die Gesetzestafeln in der Hand hatten, der Bund war schon geschlossen. Bevor sie die Gesetzestafeln in Händen hatten, hatten sie schon die ersten zwei Gebote gebrochen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst kein Götzenbild verehren. Das goldene Kalb. Und im Zusammenhang mit diesem Anfang, diesem traurigen Anfang, diese Selbstüberschätzung und dann dieser Fall, hat Gott Mose die Anweisungen gegeben zum Bau der Stiftshütte. 2. Mose 25, 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Da wird deutlich gemacht, Gott möchte Gemeinschaft haben mit einem erlösten Volk. Und er möchte in ihrer Mitte wohnen. Diese Gedanken haben wir bisher nur andeutungsweise gefunden, nicht wahr? Der Altar zwischen Bethel und Ai, dann Jakobs Altar in Bethel, diese Gedanken vom Haus Gottes und der Gemeinschaft. Oder wir haben das gesehen bei Jakob, der Schlachtopfer schlachtete auf dem Gebirge Gilead und die Verwandten haben mit davon gegessen. Da ist schon etwas sichtbar, aber jetzt haben wir wirklich ein erlöstes Volk aus Ägypten erlöst. Und das soll jetzt ein Heiligtum bauen, um da mit Gott Gemeinschaft zu haben. Über 140 Mal wird die Stiftshütte genannt, das Zelt der Zusammenkunft. Luther hat übersetzt die Stiftshütte, aber wörtlich das Zelt der Zusammenkunft. Und das bedeutet, Gott möchte mit dem erlösten Volk zusammenkommen, Gemeinschaft pflegen. Und da sehen wir, wie hier der Gedanke der Gemeinde im Neuen Testament schon vorweggenommen wird. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Und ab 2. Mose 25 bis Kapitel 40 wird ganz ausführlich die Stiftshütte beschrieben, wie dieser Ort des Zusammenkommens von Gott mit seinem Volk aussehen soll. Und da spielte natürlich im Vorhof der Altar eine ganz wichtige Rolle in Verbindung mit den Opfern. Ist es nicht schön? Das Volk hat nicht gesehen, wir sind von Natur unfähig, Gottes Gebote zu erfüllen. Sie dachten, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Aber schnell wurde deutlich, es gibt ein Problem. Es gibt wirklich das Problem der Sünde. Und das verhindert die Gemeinschaft mit Gott. Und so hat Gott Vorbereitung gegeben für den Opferdienst, wo auch das Problem der Schuld immer wieder geordnet werden konnte. Damit diese Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk Bestand haben konnte. Und ist es nicht eindrücklich? Für die Schöpfung, da hat Mose am Anfang zwei Kapitel gebraucht. Diese herrliche Schöpfung, dieses unermessliche Universum in zwei Kapiteln beschrieben. Aber wenn es geht um die Stiftshütte, da all die Kapitel von 2. Mose 25 bis 40, viel ausführlicher. Das zeigt uns also, was Gott noch wichtiger ist, was noch größer ist als die Schönheit der Natur. Ich weiß, es gibt manchmal Leute, die sagen, ich brauche keinen Gottesdienst, ich brauche keine Gemeinde, ich gehe in den Wald, da ist mir Gott nahe. Natürlich ist Gott überall, aber hat ein solcher verstanden, was das heißt, was es für Gott bedeutet, das Haus Gottes und die Gemeinschaft mit seinem Volk. Und zwar geht es da ganz zentral um das Opfer. Der Altar in der Stiftshütte. Und nun kommen wir zu 3. Mose 1. Das Kapitel vorher, nämlich 2. Mose 40, beschreibt, wie alles genau nach Gottes Plan ausgeführt wurde. Die Stiftshütte wurde genau so gebaut, wie Gott das gesagt hatte. In Kapitel 40 wird siebenmal gesagt, dass die Israeliten es genau so gemacht hatten, wie der Herr Mose geboten hatte. Ist das nicht wunderbar? Könnten wir sagen in der örtlichen Gemeinde, ja, wir haben da alles so eingerichtet, genau so, wie Gott es gesagt hat im Neuen Testament. So war das hier. Und dann kommt 3. Mose 1. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl, an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen. Zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, Die Priester sollen die Stücke, den Kopf und das Fett, auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Das dritte Buch Mose beginnt mit einem Wort auf Hebräisch, Vayikra. Und er rief. Und dann das nächste Wort ist Adonai, der Herr. Und er rief, der Herr. Und redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft. Das hat in der hebräischen Bibel den Titel gegeben für das dritte Buch Mose. Da sagt man nicht einfach drittes Buch Mose, sondern man sagt Vayikra. Also wenn man in Israel predigt, in den Gemeinden, in den messianischen Gemeinden, dann sagt man nicht, schlag mal dritte Mose auf, sondern sagt man, schlag mal das Buch Vayikra auf. Alle wissen, das dritte Mose. Und er rief. Das erste Buch nennt man Bereshit. Das ist das erste Wort der Bibel. Das gibt einen Titel, im Anfang. Das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Anfang des Weltalls, Anfang der Erde, Anfang der Pflanzen, Tiere, des Menschen, Anfang der Ehe, der Familie, Anfang der Sünde und so weiter und so fort. Es ist das Buch der Anfänge. Und das zweite Buch Mose, das nennt man einfach Schmott. Denn das Buch beginnt ja mit, und dies sind die Namen der 12 Söhne Israels. Also hier geht es um die Namen dieses Volkes, das Gott erlöst hatte aus Ägypten. Das erinnert uns schön an Jesaja 43, wo wir vorhin gelesen haben, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das kann man so als Titel über das zweite Buch Mose setzen. Aber jetzt das dritte Buch Mose, das heißt Vayikra, und er rief. Nur damit ich alles gesagt habe, das vierte Buch Mose nennt man dann Bemidbar, in der Wüste. Denn das kommt vor im ersten Vers. Und das vierte Buch Mose zeigt den Wandel des Volkes durch die Schwierigkeiten der Wüste und Gottes Gnade. Und das letzte Buch, das fünfte Buch Mose, das heißt Dvarim, die Worte, weil das im ersten Vers vorkommt. Und dort finden wir die Abschiedsworte von Mose in 8 Reden. Das macht das fünfte Buch Mose aus. Nun also, das dritte Buch Mose, und Gott rief. Und das ist besonders. Denn normalerweise heißt es immer wieder, und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach. Aber hier heißt es, und er rief. Wenn Gott ruft, dann hat das eine ganz besondere Bedeutung, wenn er nicht nur spricht. Und Gott ruft, um zu erklären, wie diese verschiedenen Opfer aussehen, die Israel jetzt darbringen kann. Brandopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Das sind die 4 blutigen Opfer. Und auch das unblutige Speisopfer wird erklärt in 3. Mose 2. Merken wir daran etwas, wenn es heißt, und Gott rief, wie wichtig es für Gott ist, was jetzt kommt. Ein Tipp, man gehe in den Evangelien den Stellen nach, wo der Herr Jesus ruft. Das kommt nicht oft vor. Aber wir haben einige Stellen, wo er ruft, zum Beispiel in Johannes 7, 37, am letzten Tag des Laubhüttenfestes, an dem großen Tag stand der Jesus auf und im Tempel und rief, wenn jemand dürstet, der komme und so weiter. Oder am Kreuz lesen wir, wie der Herr Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als er der Sündenträger war und Gott sich von ihm abgewandt hatte. Aber eben noch mehr. Wenn Gott ruft, ist es so etwas Besonderes und auch hier. Und das zeigt uns, hier stehen wir auf heiligem Boden. Und das erste Opfer, das uns vorgestellt wird, das ist nicht das Sündopfer oder das Schuldopfer. Das wäre wahrscheinlich das, was wir, wenn wir die Bibel hätten schreiben müssen, hätten wir das zuerst genommen. Denn die Frage der Schuld ist oft die, die bei uns Menschen als erste Frage uns wichtig wird im Zusammenhang mit dem Opfer des Herrn Jesus. Schuld bedeutet nämlich das, was unsere Sünde an Schaden angerichtet hat. Nicht wahr? Wenn ich jemandem etwas stehle, dann ist das Stehlen an sich eine Sünde. Aber wenn das nun etwas ist, zum Beispiel, dass der bestohlenen Person wichtig war und da ist dadurch ein Schaden entstanden. Und jede Sünde bewirkt eben Schaden. Und oft ist es das, was wir als erstes einsehen, von einer falschen Tat, wenn etwas dabei kaputt gegangen ist, einen Schaden hinterlassen hat. Oft ist das, was auch am meisten Tränen auslöst, das, was wir kaputt gemacht haben, aber nicht die Sünde an sich. Das steht uns im Vordergrund. Aber das ist ein Thema, das wichtig ist im Zusammenhang mit dem Schuldopfer. Aber das Schuldopfer ist dann Nummer 4 von den 4 blutigen Opfern. Das Brandopfer ist das, was wir oft an die allerletzte Stelle stellen. Denn beim Brandopfer sehen wir, geht es um ein Opfer einzig zur Ehre Gottes. Wir haben gelesen in Kapitel 1, Vers 9, es ist ein Brandopfer, also ein aufsteigendes, heißt das wörtlich, Ola, das habe ich schon erklärt, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Für den Herrn. Und von diesem Opfer durfte niemand etwas essen. Alles wurde für Gott geopfert. Also dieses Opfer zeigt, was es für den Vater war, dass der Herr Jesus sich so völlig hingegeben hat auf Golgatha. Der Herr Jesus hat sich zur Ehre Gottes hingegeben. Und schauen wir uns mal Johannes 17 an, um zu verstehen, was das Brandopfer bedeutet. In Johannes 17, da stellt sich der Herr Jesus in diesem Gebet, gerade am Vorabend der Kreuzigung, in der Nacht, muss ich sagen, vor der Kreuzigung, stellt er sich schon hinter das Kreuz. Und er sagt in prophetischer Vergangenheitsform, Johannes 17, 1, dieses redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche dein Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Und dann in Vers 4, jetzt wird das deutlich, diese prophetische Vergangenheitsform, wie die Propheten die zukünftige Dinge abgeschlossen beschrieben haben. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. In seinem ganzen Leben hat er Gott verherrlicht, aber der Höhepunkt war seine Hingabe auf Golgatha, wo er sich so völlig hingegeben hat. Und was war das für das Herz des Vaters? Ich war schon damals bei der Taufe am Jordan, da tat sich der Himmel auf und da kam eine Stimme, hörbar. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir waren gerade vor einigen Tagen an dieser Stelle da beim Jordan, kurz vor der Mündung ins Tote Meer, da wo Johannes der Täufer getauft hat. Dort kam diese Stimme. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Und dann hat der Herr Jesus 3 Jahre diesen Dienst getan in ganz Israel. Und dann nochmals am Ende auf dem Berg der Verklärung. Dort, und das war übrigens auf dem Hermon, das höchste Gebirge Israels. Und dort ging wieder der Himmel auf und die Stimme kam. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Aber noch mehr war das eben, als der Herr Jesus sich am Kreuz völlig hingab, bis zum Letzten. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und wir müssen Folgendes sehen. Im Garten Gethsemane hatte der Herr Jesus gebetet, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Steht in einem Evangelium. Im anderen steht, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Wir müssen das unterscheiden. Einerseits hat der Herr Jesus eben getan, was der Vater wollte. Aber es geht eben noch darüber hinaus. Er hat nicht nur getan, was der Vater wollte, sondern er hat es auch getan, wie der Vater es wollte. Nicht wahr? Das ist ja manchmal das Problem. Die Frau hat so viel Arbeit zu Hause. Und dann müssen Männer nicht kommen mit Argumenten, ich bin kein Hausmann. Ja, ich habe das auch immer gesagt, so 30 Jahre lang, ich bin kein Hausmann. Aber es war für mich klar, ein Mann hilft seiner Frau, wenn sie es nötig hat. Ja? Aber ich habe das nicht immer so ganz gemacht, wie meine Frau das sich vorgestellt hat. Aber ich habe es doch gemacht, ja? Und man kann das alles machen, Ordnung bringen, die Küche, aber ich muss sagen, oftmals habe ich da gar keine Freude dran gehabt. Da habe ich einfach gemacht, was sie sich wünschte. Aber wenn ich das so mit, ich weiß, es gibt so manchmal gute Ehemänner, die können das mit Elan und die finden das so toll. Aber dann machen sie es, wie die Frau sich das wünscht. Und nun, das ist ein schwacher Vergleich, aber eben der Herr Jesus hat alles so gemacht, wie der Vater das wollte. Die ganze Art, wie er sich hingegeben hat, in allen Details, wie das uns in den Evangelien beschrieben wird, das war so herrlich. Und das entspricht eben Vers 9. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Und niemand konnte von dem Brandopfer essen. Es war ganz für Gott. Und wenn wir Gott ein Brandopfer bringen, wir haben heute Morgen gesehen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also in der Anbetung, dann sagen wir dem Vater, es ist so wunderbar zu sehen, wie der Herr Jesus dich verherrlicht hat dort auf Golgatha. Aber wir müssen sagen, wir verstehen die Tiefen, was da geschehen ist, nicht. Und du, Vater, bist der Einzige, der wirklich das Werk am Kreuz voll wertschätzen kann in seiner ganzen Tiefe. Und da gehen wir zu, wir essen davon nicht. Wir bringen einfach dem Vater dieses Opfer. Und zwar, weil es sein Wunsch ist. Er möchte, dass wir das tun. Und er rief, Vayikra, so beginnt das Ganze. Und er beginnt mit dem Brandopfer. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch Johannes 4,23 noch tiefer. Wenn der Herr Jesus zu dieser samaritischen Frau sagt, am Brunnen von Sichar, das ist übrigens auch gerade in Nablus drin, dieser Brunnen, ganz nahe vom alten Sichem entfernt. Und da sagt der Herr Jesus in Johannes 4,23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt. Jetzt kommt diese neue Epoche. Da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Sehen wir, was hier steht. Gott sucht solche als seine Anbeter. Also Gott wünscht, dass sein Volk kommt und ihm diese Brandopfer bringt. Dass wir zum Vater sprechen über seinen Sohn und was wir in ihm gefunden haben. Und es heißt hier in Geist und Wahrheit. Also es ist nötig, dass wir den Heiligen Geist haben. Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir uns wirklich bekehren. Dann werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist nach Epheser 1,13. Aber hier steht in Geist und Wahrheit. Ich war diese Frau, diese samaritische Frau, die hatte ein echtes Problem. 5 Männer hatte sie gehabt und der, den sie gerade im Moment hatte, der war gar nicht ihr Mann. Der Herr Jesus hat so ihr ganzes Leben aufgedeckt und diese Frau kam dann zur Umkehr. Aber das war eben der Aspekt mit der Wahrheit. In Geist und Wahrheit. Es ist nötig, dass wir unser Leben wirklich ordnen und bereinigen vor dem Herrn, dann ist dieser Gottesdienst möglich. Ich glaube, wenn in 1. Korinther 11 steht, dass wir das Abendmahl nicht unwürdig nehmen sollen, dann können wir uns fragen, ja, wer von uns ist dann je würdig? Aber es geht dort darum, dass wir eben uns immer wieder selber prüfen. Und wenn wir sehen, das sind Dinge, die nicht in Ordnung sind, dass wir die in Ordnung bringen und vor Gott auch bereinigen und wenn es nötig ist, auch zwischenmenschlich. Und dann esse er von dem Brote und trinke von dem Kelch. Nicht dann enthalte er sich weiterhin. Nein, wir werden ermutigt und dann sind wir würdig, weil das Leben eben geordnet ist. Das ist der Punkt. Und Gott sucht solche als seine Anbeter, aber das muss geschehen in Geist und Wahrheit. Also, zurück zu 3. Mose 1. Gott sagt, es ist freiwillig. Vers 2. Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, das war keine Pflicht, man muss ein Brandopfer bringen. Aber wenn einer will, und so ist es auch, unsere Anbetung, das ist nicht einfach Pflicht, sondern Gott sagt, wenn das euch ein Anliegen ist, mir Anbetung zu bringen, so wie das in 1. Petrus 2 ausgedrückt wird, das haben wir noch nicht gelesen. 1. Petrus 2, Vers 4. Da geht es um geistliche Schlachtopfer. Zu welchem kommend? Es geht um den gütigen Herrn, zu dem wir kommen. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein? Denken wir nochmals an den ölübergossenen Stein von Jakob. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Das ist das Brandopfer. Der Herr Jesus ist vor Gott kostbar. Seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Ha, da sehen wir, alle Gläubigen sind Priester, ein heiliges Priestertum. Und wir haben eben diese wunderbare Aufgabe, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Keine Tieropfer, das ist vorbei. Die neue Zeit hat begonnen, wo die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Und da bringen wir geistliche Schlachtopfer. Wir sprechen also zu Gott über seinen Sohn. Und wir sprechen zu dem Herrn Jesus über ihn und über sein Opfer. Denn im Neuen Testament finden wir die Anbetung des Vaters und wir finden auch die Anbetung des Sohnes. Zum Beispiel in Offenbarung 5, wo die 24 Ältesten vor dem Lamm niederfallen und das Lamm anbeten, das es erkauft hat durch sein Blut. Und so bedeutet das also, diese Opfer darbringen, einerseits die Anbetung des Vaters und die Anbetung des Sohnes. Aber es ist freiwillig, habe ich gesagt, wenn die Bibel sagt, wenn jemand will. Aber dann sagt Gott nicht, dann soll er kreativ sein und sich mal was einfallen lassen. Nein, sondern er sagt, wenn er das will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn es das ist, dann so und so und so und so. Er sagt, wie das aussieht. Also es geht nicht, dass der Mensch irgendwie eigenwillig, scheinbar kreativ etwas tut, was Gott eigentlich gar nicht möchte. Sondern er zeigt uns in seinem Wort, wie Gottesdienst, wie Anbetung, die ihn verherrlicht, wirklich aussieht. Und so war das auch für Israel, hat ihnen genau erklärt. Welche Tiere kann man benutzen, die wirklich ein Bild sind des Herrn Jesus? Und so sehen wir Rinder. 1-9. Und dann sehen wir Kleinvieh. Vers 10. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen, zum Brandopfer. Und drittens war es auch möglich, Vers 14, eine Taube. Und wenn ein Brandopfer vom Geflügel seine Opfergabe ist, dem Herrn, so soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Also, wir haben Abstufung. Das konnte ein Stier sein. Das Brandopfer musste immer männlich sein. Es konnte ein Schaf sein oder ein Ziege. Und wenn das immer noch zu viel war, dann konnte es auch eine Taube sein. Ist das nicht wunderbar? Ich war, da war ein Israelit, der war reich. Und warum war ein Israelit reich? Weil er treu war. Gott sagte in 5. Mose 28, wenn ihr das tut, was in meinem Wort steht, dann wird es mit euch aufwärts gehen. Ihr werdet Erfolg haben im Stall, ihr werdet Erfolg haben auf dem Feld. Und der Herr wird euch segnen, irdischen Segen. Das hat Gott Israel versprochen, weil es das irdische Volk Gottes ist. Der Gemeinde hat er keinen solchen Segen gegeben. Also wenn jetzt ein Bauer durch einen Brand alles verliert, seinen ganzen Stall, alles, was er da hatte, dann muss er nicht unbedingt denken, oh, wahrscheinlich war mein Leben ganz verdreht. Wir haben nicht diese Verheißung für den irdischen Segen, wie das Israel hatte. Aber es ist schon so, dass wenn wir dem Herrn treu nachfolgen, dann wird er uns auch geistlich wachsen lassen. Und so können wir geistlich reich werden. Und nun, der Reiche, der konnte einen Stier bringen. Aber man muss sich jetzt vorstellen, ein Israelit sagt, ich schaffe das nicht. Ich will mal keinen Stier. Das ist das Einzige, was wir haben im Stall. Und dann noch zwei Kühe. Ja, und ein Schaf. Das wäre jetzt auch ganz schwierig. Aber dann sagt Gott, dann darfst du sogar eine Taube bringen. Das war wirklich das billigste Opfer, das möglich war. Und ist das nicht schön? Und es steht genau das Gleiche bei der Taube. In Vers 17 am Schluss, es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Es ist wie wenn einer einen Stier dargebracht hätte. Also Gott, der Vater freut sich, der Herr Jesus freut sich, auch wenn wir uns sagen, ach, ich habe nicht so eine tiefe Erkenntnis. Ich kann nicht so ein großes Opfer darbringen, das dem Stier entspricht. Nicht mal ein Schaf, eine Taube. Es wird genau gleich bewertet. Ein lieblicher Geruch dem Herrn. Gott freut sich, das kann ganz wenig sein, das kann ganz kurz sein. Und das muss nicht irgendwie wohlformuliert sein und kunstvoll. Eben, das Entscheidende ist ja unsere innere Haltung. Das hatten wir ja schon bei Abel gelernt. Es ging nicht um das äußere Ritual, sondern es geht um die innere Haltung. Das ist für Gott wichtig. Und weiter, es wird in Vers 3 erklärt, wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen. Ein männliches ohne Fehl. Das Männliche ist bei den Kühen noch mehr von Tatendrang, von Energie und Stärke des Willens geprägt, nicht wahr? Darum begegnen wir lieber eine Kuh auf dem Feld als einem Stier. Ja. Und wenn jetzt eben hier betont wird, ein männliches, ein Stier beim Brandopfer, dann drückt das eben aus, der Herr Jesus hatte diesen Entschlusswille. Ich war schon in Lukas 9, liest man, der Herr Jesus machte sein Angesicht fest, nach Jerusalem hinaufzugehen. Er war nicht abzuhalten auf seinem Weg. Jetzt war für ihn klar, ich gehe nach Jerusalem und dann werde ich dort sterben, als Opfer. Und da konnte ein Petrus dazwischen kommen und sagen, das klang so schön, nicht wahr? Herr, das widerfahre dir nicht. Als er von seinen Leiden gesprochen hatte in Matthäus 16 und der Herr sagt, geh hinter mich, Satan! Du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Niemand konnte ihn abhalten. Und selbst dort im Garten Gethsemane, wo der Herr Jesus nochmals deutlich vor Augen sah, was jetzt kommen würde, auf Golgatha. Er sah nicht nur, was die Menschen ihm antun würden, mit Nägeln in den Händen und in den Füßen und die Auspeitschung, die bei anderen oft schon zum Tod geführt hatte. Nein, er sah, ich werde beladen werden mit den Sünden. Das, was ihm so widerlich ist, mit dem soll er eins gemacht werden. Das sah er alles vor sich. Und er sah, dass Gottes Gericht, das wir ihn verdient hätten in Ewigkeit, das sollte über ihn kommen. Jesaja 53, 10. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Die Leiden von Seiten Gottes müssen wir ja unterscheiden von dem, was die Menschen gemacht haben. Und trotzdem sagt der Herr Jesus, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es war so gegen seine Natur, nicht wahr? der Sündenträger zu werden, von Gott verlassen zu werden. Und trotzdem sagt er, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er war nicht aufzuhalten und er ging. Als dann die Schar mit Judas kam, da ging der Herr aus dem Garten hinaus und sagt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Wenn ihr mich sucht, so lasst diese gehen. Er stellt sich schützend vor seine Herde. Er ist bereit, nach Golgatha zu gehen. Und dann sehen wir ihn nach all diesen Prozessen in der Nacht bei Annas, bei Kaiaphas und dann am frühen Morgen im Sanhedrin und dann nach dem Prozess bei Pilatus und zwischendurch bei Herodes Antipas im Makkabäerpalast und dann nochmals bei Pilatus und dann geht der Herr nach Golgatha. Und in Jesaja, in Johannes 19 lesen wir, sein Kreuz tragend ging er hinaus. Zur Stätte genannt Schädelstätte. Sieht man diese Energie des Willens. Und schon dort eben in Lukas 9, lange vor dem Ende, macht er sein Angesicht fest, nach Jerusalem hinaufzugehen. Es war für uns so bewegend. Vor einigen Tagen waren wir in Mizpe Jericho, in der jüdischen Wüste. Und von dort aus hat man einen wunderbaren Blick. Man sieht Jericho und dann das Wadi, Kelt. Das ist der direkte Weg von Jericho nach Jerusalem. Und dort sieht man noch die alte Römerstraße. Der Jesus war ja noch in Jericho, das war die letzte Station, bevor er dann, Lukas 19, hinaufging nach Jerusalem. Da ging er durchs Wadi Kelt auf der Römerstraße. Wenn man die Straße dort sieht, für mich gingst du nach Golgatha. Der Herr ließ sich von niemandem aufhalten, dieser Energie, dieser Wille. Er ging bis zum Schluss, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Und weiter, ein männliches ohne Fehl. Das ist es, die Vollkommenheit des Herrn Jesus. In seinem ganzen Leben war das zu sehen. Die Menschen konnten ihm sagen, wer bist du? Johannes 8. Und dann sagt er, durchaus das, was ich zu euch geredet habe. Das heißt, alle seine Worte entsprechen genau dem, was er war. War kein Widerspruch. Bei uns ist doch oft ein Widerspruch zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir sind. Und wir versuchen, diesen Widerspruch möglichst zusammenzubringen. Aber der Herr konnte das so sagen. Und er konnte auch in Johannes 8 sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Ohne Fehl. Und weiter lesen wir dann, er soll das an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Sehen wir, Handauflegung. Samach im Hebräischen meint nicht nur einfach so auflegen, sondern aufstützen. Also gewissermaßen symbolisch. Ich bringe das ganze Gewicht meiner Person, wenn ich da auf den Kopf der Ziege drücke zum Beispiel, übertrage ich auf das Opfer. Das heißt, ich identifiziere mich mit dem Opfer. Und jetzt, was geschieht beim Brandopfer? Da geht es nicht darum, dass jetzt Sünden bekannt werden. Kein Wort davon gelesen beim Brandopfer. Das kommt beim Sündopfer und Schuldopfer. Beim Brandopfer nicht. Da identifiziert sich der Mensch mit dem Opfer und die Vollkommenheit des Opfers wird dann dem Opfer dann zugerechnet. Darum heißt es hier, er soll es darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen oder stützen. Und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Das heißt, die Vollkommenheit des Herrn Jesus wird uns angerechnet. Und darum steht in Epheser 1, Vers 7, dass Gott uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Also es ist so, dass das Opfer des Herrn Jesus wird von Gott uns so zugerechnet in seiner Vollkommenheit, dass Gott uns gewissermaßen eingehüllt in diese Vollkommenheit sieht. Identifiziert, indem das Opfer seine Vollkommenheit dem einst vor Gott schuldigen Menschen überträgt. Und jetzt steht hier, um Sühnung zu tun für ihn. Nun, wir haben da heute Morgen schon gelernt, dass Sühnung bedeutet Bedeckung auf Hebräisch. Jetzt geht es hier nicht darum, um den Gedanken, dass jemand bedeckt wird, um vor dem Zorn Gottes geschützt zu werden, sondern hier ist der Gedanke im Vordergrund, jemand wird bedeckt mit der Herrlichkeit des Opfers. Und jetzt verstehen wir, warum der Apostel Paulus in 2. Korinther 2 sagt, wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Und jetzt verstehen wir auch, warum das so etwas Schönes ist, der Ausdruck, der so viel im Neuen Testament vorkommt, wir sind in Christus. In ihn eingehüllt. Die Herrlichkeit seines Opfers wird uns zugerechnet. Gott sieht uns so. Und darum sollten wir auch einander immer mehr so sehen, als Menschen in Christus. Das hilft uns, über viele schwierige Dinge hinwegzugehen. Er deckt uns zu, angenehm gemacht in dem Geliebten. Und dann wird das Blut speziell erwähnt in Vers 5. Das wird an den Altar gebracht. Wir wiedersehen den Wert, das kostbare Blut Jesu Christi. 1. Petrus 1. Und dann wird weiter gesagt, Vers 6, der Priester soll dem Brandopfer die Haut abziehen. Und diese Haut kriegt der Priester. Was kann man daraus machen? Also eine Rindshaut zum Beispiel, ein schönes Gilet, ja? Ich habe gesagt, man darf nichts essen von dem Brandopfer. Aber etwas gab es, der Priester bekam die Haut. Und die konnte er anziehen als Kleid. Eingehüllt in das Opfer, in das Brandopfer. Die Herrlichkeit des Opfers ihm zugerechnet. Und dann sehen wir, das Opfer wurde zuerst auseinandergenommen, in seine Stücke zerlegt, sagt Vers 6. Und da wird dann klar unterschieden, der Kopf, das Fett, die Eingeweide, die Schenkel. Und diese Stücke werden dann geräucht. Sehen wir, das ist der Unterschied in der Anbetung zwischen Detailist und Grossist. Der Grossist sagt einfach, danke für alles. Aber der Detailist sagt, danke, dass ich heute Morgen gesund aufstehen konnte. Danke, dass du uns wieder genügend zu essen gibst. Danke, dass es unserer Familie so gut gehen darf. Danke, dass wir dieses gute Zuhause haben. Danke, dass du mit uns durch den Tag gehst und so weiter. Das ist etwas anderes, als wenn man sagt, danke für alles. Fertig. Gott möchte, dass wir Detailisten sind. Aber das ist jetzt natürlich nicht das Gleiche wie ein Brandopfer, wenn wir nur sprechen von diesen Dingen, die so gut gehen in unserem Leben, ja? Aber dass wir dann eben wirklich das auseinandernehmen und sehen, wie der Herr Jesus mit der Schlusswille hinaufging nach Jericho, von Jericho nach Jerusalem. Für mich gingst du nach Golgatha. Und dass wir dann sehen, wie er sein Kreuz getragen hat, hinausging und sich von niemandem und von nichts abhalten ließ. Und dass wir dann sehen, wie er sagen konnte, es ist vollbracht. Alles im Detail anschauen. Der Kopf für sich. Ja, das zeigt uns eben, da ist ja die Entschlusskraft. Ja, da vorne im Frontallappen entscheidet man sich und überlegt sich, gehe ich diesen Weg und jenen Weg. Also der Kopf, das ist eben zu sehen, wie der Herr Jesus wollte wirklich bis zum Ziel hingehen. Fett, habe ich schon gesagt heute Morgen, bedeutet im Hebräischen Vollkommenheit. Dass wir seine Vollkommenheit in allen Details vorbringen. Und dann die Eingeweide, das ist auch interessant. In Philipper 1 sagt der Apostel Paulus, spricht er über seine inneren Gefühle. Aber die alte Elbefelder erklärt in der Fußnote eigentlich Eingeweide. Ja, es ist ja so, wir haben ein wunderbares Nervensystem da oben im Kopf. verbunden mit dem Rückenmark. Es ist fantastisch. Aber was man in der Wissenschaft lange vernachlässigt hat und heute jetzt aufarbeitet, mit dem ganzen Magen gibt es nochmals ein Nervensystem, das ist hochkompliziert und fantastisch. Und in manchen funktioniert das eigenhändig, unabhängig vom Gehirn. Und jetzt versteht man auch, warum, wenn man, ja, sobald es irgendwie Schwierigkeiten geht, plötzlich schlägt es auf den Magen, ja? Und das sind eben diese inneren Gefühle. Und so sehen wir in den Eingeweiden hier eben die inneren Erbarmungen und Gefühle, die der Herr für uns hatte und darum für uns ans Kreuz ging. Und dann Schenkel. Es ist interessant, dass eigentlich in den Schenkel, da haben wir die stärksten Knochen, ja, die stärksten Muskeln. Und auch das spricht eben wieder davon, wie der Herr Jesus bereit war, den Weg zu gehen bis zum Schluss. Aber alles wird einzeln vorgebracht und dann zum lieblichen Geruch dem Herrn verbrannt. Und dann in Kapitel 3, da haben wir das Friedensopfer. Wenn seine Opfergabe ein Friedensopfer ist, und da habe ich schon erklärt, dieses Opfer ist so, dass man davon auch essen durfte. Also der Mensch hat Anteil und andere Menschen, die mit eingeladen werden und ein Teil wird für Gott verbrannt. Also hier kommt zum Ausdruck die Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott. In Kolosser 1, Vers 20 lesen wir, dass der Herr Jesus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das ist genau der Gedanke vom Friedensopfer. Es geht hier um Gemeinschaft mit Gott. Der hebräische Ausdruck Friedensopfer, Sevach Shelamim, kann man übersetzen mit Friedens- oder Dankopfer oder Rettungsopfer, Wohlstandsopfer, Gemeinschaftsopfer, Freundschaftsopfer. Also da haben wir auch den Gedanken der Gemeinschaft und des Friedens mit Gott. Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das wird ausgedrückt im Friedensopfer. Nun, drittens haben wir das Sündopfer in 3. Mose 4, Vers 3 am Schluss. So soll er für seine Sünden, die er begangen hat, einen jungen Faren ohne Fehl dem Herrn darbringen zum Sündopfer. Das ist nicht freiwillig gewesen. Wenn einer gesündigt hatte, dann musste er ein Sündopfer bringen. Und bei diesem Opfer war es so, der Schuldige musste die Hand auch auf den Kopf drücken und sich eins machen und dabei, so heißt es ausdrücklich, so bekenne er, worin er gesündigt hat. Er musste die Sünde bekennen und dann musste er selber das Opfer schlachten. Und er merkte, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er lernte da als Israelit, es gibt aber Vergebung, nur ich muss meine Sünde Gott bekennen. Nicht einfach so, ja, es tut mir leid, alles, was in meinem Leben gewesen ist. Vor kurzem hat mir mal jemand gesagt, ja, ich habe schon auch kleine Sünden gemacht in meinem Leben. Wie? Wenn man so spricht über seine Sünden, ich habe auch schon mal kleine Sünden in meinem Leben gemacht und behauptet, er sei wiedergeboren. Ui, da kam ich in Schwitzen. Das ist doch nicht das, was wir hier sehen. Der Bekenner, wo ihn gesündigt hat, und dann sieht er, ich muss das Opfer schlachten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, das ist ein ganz anderes Empfinden. Da ist jede Sünde, auch wenn man nicht kriminell geworden ist, das wollte er natürlich auch damit sagen. Aber gut, ich habe ihm gesagt, ich bin auch nie kriminell geworden. Und trotzdem mussten wir uns alle bekehren. Und wären ewig verloren gegangen. Eine Sünde reicht. Also, Das Sündopfer hilft uns eben zu verstehen, wie schlimm Sünde vor Gott ist und dass der Herr Jesus für jede Sünde sterben musste. Und wir müssen unsere Sünden, was wir noch wissen, Gott bekennen. Und 9-mal steht dann in diesen Kapiteln, und es wird ihm vergeben werden. Ist das nicht wunderbar? 3-mal wird das gesagt. Es wird ihm vergeben werden. Beim Brandopfer, beim Sündopfer, da wurden nur gewisse Teile auf dem Altar verbrannt, aber das meiste musste hinausgebracht werden, außerhalb des Lagers. 4, Vers 12. Und dort wurde es separat verbrannt. Und Hebräer 13 erklärt uns, bei den Sündopfern war das so. Die wurden außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt Jerusalem verbrannt. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein Blut sein Volk heiligte, außerhalb des Lagers gelitten. Darum war Golgatha außerhalb der Stadt, weil der Herr Jesus dort das wahre Sündopfer geworden war und es so durch sein Opfer erfüllt hat. Jetzt erkläre ich noch den Unterschied zum Schuldopfer. Das Schuldopfer wird erwähnt in Kapitel 5, Vers 5. Es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldet, so bekenne er, worin er gesündigt hat, und bringe sein Schuldopfer dem Herrn für seine Sünde. Das Schuldopfer ist nicht dasselbe wie das Sündopfer. In 4, Vers 3. In Kapitel 5 sieht man, sobald eben durch eine Sünde ein Schaden entstanden ist, musste man ein Schuldopfer bringen. Und es war auch so, hatte jemand, sagen wir, 100 Schekel gestohlen, dann musste er ein Schuldopfer bringen, kein Sündopfer. Denn da ist ein Schaden entstanden, aber er musste auch die 100 Schekel zurückzahlen und ein Fünftel darüber. Also 120 Schekel. Und das ist der Unterschied. Beim Sündopfer geht es einfach um die sündige Tat als solche. Und dafür musste der Herr Jesus sterben. Aber beim Schuldopfer wird eben betont, Sünde richtet immer auch Schaden an. Und das Schuldopfer zeigt uns, dass der Herr Jesus auch gestorben ist im Blick auf das, was wir kaputt gemacht haben in unserem Leben. Es gibt manchmal Dinge, die kann man so ein bisschen reparieren. Und es gibt auch Dinge, wo man sagen muss, ich kann das nicht mehr reparieren. Der Schaden ist da. Und das ist ganz schwierig, damit umzugehen, damit zu leben. Und dann ist es ein Trost, wenn man immer wieder denken kann, aber der Herr Jesus ist auch das Schuldopfer. Und er ist auch dafür gestorben, dass im Blick dann mal auf die Ewigkeit auch da alles gut kommt. Dass auch der Schaden schließlich ganz ausgeheilt wird. Das ist ein wunderbarer Trost. Jetzt haben wir gesehen, es gibt also 4 verschiedene blutige Opfer, aber es gibt da in 3. Mose 2 auch ein unblutiges, das Speisopfer. Und das bestand aus Mehl. Ich möchte das zum Schluss noch kurz erklären. Man erlaube mir noch 3 Minuten. 3. Mose 2. Und wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Herrn darbringen will, so soll seine Opfergabe Feinmehl sein. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen. Und er nehme davon seine Handvoll von seinem Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch. Und der Priester räuchere das Gedächtnisteil desselben auf dem Altar. Sehen wir, das ist nur aus Mehl. Nun, der Herr Jesus wird genannt die Frucht der Erde. Ich gebe diese Stelle an, in Jesaja 4. Das ist ein Name für den Messias, 4, Vers 2. An jenem Tage wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels. Das sind zwei Namen des Messias, der Spross des Herrn und die Frucht der Erde. Und so ist zum Beispiel der Weizenhalm mit der Frucht oben ist auch ein Bild des Herrn Jesus. Wächst aus der Erde und so ist der Herr Jesus ein wirklicher Mensch geworden. So wie eben ein Weizenhalm aus der Erde herauswächst und Frucht bringt. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 12, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Und damit sprach er dann von seinem Sterben. Also sehen wir in dem Speisopfer, sehen wir ein Bild des Herrn Jesus. Aber wenn wir so Körner sehen, dann können wir denken, oh, was steckt da in diesen Körnern drin? Ja, aber wenn man das Mehl mahlt, dann kommen alle Details, alles was da drin ist, kommt zum Vorschein. Und hier dieses Mehl spricht also davon, dass alle Details des Lebens des Herrn Jesus, das kann man alles aufdecken durch das Mahlen und man sieht überall, es ist alles vollkommen. Alles vollkommen. Und das Speisopfer sehen wir in Kapitel 2, das wurde mit Öl übergossen. Das spricht davon, dass der Herr Jesus eben der Gesalbte ist. Das heißt Messias, der Gesalbte. Und es wurde auch mit Öl getränkt. Und so ist der Herr Jesus eben nach Lukas 1 durch den Heiligen Geist als Mensch gezeugt worden. Das Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes. Also vom Heiligen Geist gezeugt und vom Heiligen Geist gesalbt. Und nun spricht also das Speisopfer nicht so sehr von dem Tod des Herrn Jesus, sondern von seinem Leben hier auf Erden. Das vollkommen war in jeder Hinsicht. Und diese Speisopfer, die wurden normalerweise in Verbindung mit den blutigen Opfern dargebracht. Das ist nun wichtig, weil Kain, der sah keine Bedeutung in einem blutigen Opfer. Natürlich könnte man sagen, Kain hat in seinem Opfer das Leben des Herrn Jesus dargestellt. Ja, aber es ist wichtig, dass das Speisopfer zusammen mit dem blutigen Opfer dargebracht wird. Einerseits ist es so, der Herr Jesus hat vollkommen hier auf Erden gelebt, aber das hätte uns nicht gerettet. Er musste in den Tod gehen. Darum, es braucht beides. Und so ist eben das Speisopfer verbunden. Aber auch das gehört eben zur Anbetung, dass wir dem Vater sagen, was wir beim Lesen der Evangelien gefunden haben in dem Leben des Herrn Jesus. Wie er mit den Menschen umgegangen ist. Dort in Sichar, mit dieser ausgestoßenen Frau, mit einer kaputten Vergangenheit. Oder wie er umgegangen ist mit diesem Aussätzigen dort, der gesagt hat, wenn du mich reinigen willst, wenn du mich reinigen kannst, und der Herr sagt, ich will. Und so können wir durchgehen durch die Evangelien und sehen, wie der Herr Jesus mit den verschiedensten Menschen, wie er umgegangen ist, und in jedem Fall genau angemessen der Situation und der Person. Alles ist vollkommen in seinem Leben, und das war dann auch der Beweis, dass er der sein konnte, der für uns auch wirklich in den Tod gehen konnte. Vielleicht noch abschließend doch noch etwas dazu. Die vier blutigen Opfer, die finden wir wieder in den vier Evangelien. Nicht wahr? Das Brandopfer finden wir ganz besonders im Johannesevangelium. Und dort wird auch ständig gesprochen über Herrlichkeit. Das Evangelium ist voll von diesem Wort Herrlichkeit. Herrlichkeit im Leben des Herrn Jesus. Und er sagt in Johannes 17, haben wir gelesen, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht. Und so finden wir im Johannesevangelium ganz speziell das Brandopfer. Und darum finden wir dort auch nicht die Finsternis am Kreuz. Nur im Johannesevangelium nicht. Es geht um das Brandopfer zur Herrlichkeit Gottes. Aber das Schuldopfer, das finden wir ganz klar im Matthäusevangelium. Nur dort hat die Menge vor Pilatus geschrien, dass sie die Verantwortung für die Konsequenzen übernehmen. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Was die gesagt haben. Wir übernehmen die Konsequenzen unseres Tuns. Da geht es um die Frage der Schuld. Aber gerade das Matthäusevangelium zeigt uns, der Herr Jesus ist auch dafür gestorben, im Blick auf die Folgen der Sünde. Und dann im Markus-Evangelium, dort sehen wir den Herrn Jesus als den Knecht, der gekommen ist, um zu dienen. Und da wird der Akzent auf alle seine Taten gelegt. Und am Schluss, was hat man getan für das, was der Herr Jesus nur Gutes getan hat? Man hat ihn ans Kreuz gebracht. Das zeigt die Verdorbenheit des Menschen, die Bosheit seiner Taten. Und so zeigt das Markus-Evangelium. Und genau dafür, für die Bosheit und Verdorbenheit des Menschen, ist der Herr Jesus gestorben als das wahre Sündopfer. Und im Lukas-Evangelium geht es ganz klar um das Friedensopfer. Es ist nämlich so, dass wir im Lukas-Evangelium den Herrn Jesus am meisten beschrieben finden, wenn er auf Besuch ist. Bei Menschen. Und es wird auch zweimal davon gesprochen im Lukas-Evangelium, dass Gott auf Besuch gekommen ist. Schon in Lukas 1. Der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht. Der Herr Jesus ist gekommen und ging zu Menschen auf Besuch. Zum Beispiel zu Zachäus. Heute muss ich in deinem Hause einkehren. Das findet man nur im Lukas-Evangelium. Und dann am Kreuz, auch nur im Lukas-Evangelium. Einer dieser mitgekreuzigten Verbrecher kommt zum Glauben, zur Bekehrung. Und der Herr Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Jesus starb danach als das Friedensopfer, das Menschen in Gemeinschaft bringt mit Gott. Mit mir im Paradies. Also es ist ganz wunderbar zu sehen, wie die vier Evangelien genau aufzeigen, wie die vier blutigen Opfer des Alten Testaments in dem einen Opfer des Herrn Jesus zur Erfüllung gekommen sind. Ja, und jetzt könnte man weiterfahren, natürlich mit dem großen Versöhnungstag. Das ist aber ein spezielles Sündopfer. Man könnte sprechen über das Opfer der roten jungen Kuh. Aber die Vorträge kann man alle bei Edition Nehemia kriegen. Das ist alles schon geschehen. Das war auch ein spezielles Sündopfer. Aber es geht darum, dass man mal grundsätzlich verstanden hat, diese vier verschiedenen blutigen Opfer. Und wo der Akzent darauf liegt. Und dass man auch sieht, was das Speisopfer ist, das eben von der Vollkommenheit des Lebens des Herrn Jesus spricht und zusammengehört mit den blutigen Opfern. Wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das uns durch so viele Hinweise und Illustrationen, Bilder, den Wert deines Opfers auf Golgatha vor Augen führt. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen ergreifst und dass, indem wir sehen, welche Tiefen zu entdecken sind in deinem Werk auf Golgatha, dass wir dich umso lieber gewinnen. Herr Jesus, wir wissen, wie schwach und wie zerbrechlich unsere Liebe ist. Und wir sehen deine Liebe, die so beständig ist und durch große Wasser nicht ausgelöscht werden konnte. Aber Herr Jesus, es ist unser Wunsch, dass diese vielen Erläuterungen in deinem Wort, dass die eben unsere Herzen ergreifen und näher zu dir hinziehen. Mach dich und das, was du getan hast auf Golgatha, uns immer größer, sodass auch wir anderen das größer machen können. Und Vater, wir danken dir, dass wir so mit dir verbunden sind als deine Kinder und dass wir vor dich kommen dürfen und über deinen Sohn sprechen dürfen, der dein Herz so beglückt. Von Ewigkeit her, dein Wort sagt, du bist der glückselige Gott. Und was war das für dich, als der Herr Jesus sich dann auf Golgatha hingegeben hat? Das war einzigartig und es wird vor uns stehen in alle Ewigkeit. Danke, dass du uns die Augen für Golgatha geöffnet hast. Uns, den Blindgeborenen. Amen.